Da sind wir, die beleuchteten Brüder. Wir gehen direkt rein. Hallo Benni, wie geht's?
Hallo Tim.
Gut. Cool. Ich weiß nicht, ob ich richtig Bock habe, Podcasts aufzunehmen, jetzt gerade.
Finden wir das doch mal heraus.
Okay. Wie?
Wir reden einfach über ein Thema und du guckst, wie sich das für dich anfühlt.
Alles klar.
Reißverschlüsse.
Reißverschlüsse finde ich gut. Ich bin erstaunt, dass die so gut funktionieren. Also manchmal gehen Reißverschlüsse kaputt.
Ja, wenn so ein Zinken irgendwie rausbricht.
Genau, oder wenn man irgendwie so durchgeht mit dem... Da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für. Wie heißt denn das Teil beim Reißverschluss, dass man
anfasst? Dass man zieht?
Ja.
Ich kenne den Fachbegriff nicht.
Torbendo. Der Torbendo. Wenn man den Torbendo anfasst und den zu heftig runterzieht.
Ja.
Dann kann es ja manchmal sein, dass der Torbendo den Kontakt verliert zur Gegenseite.
Ja.
Und dann ist es manchmal extrem schwer, das wieder reinzubekommen, bis hin zu unmöglich.
Genau.
Aber das passiert super selten.
Das passiert super selten. Aber ich würde auch sagen, so wunderbar Reißverschlüsse funktionieren, ist ja auch befriedigend, die auf und zu zu machen. Macht ja Spaß, die einfach so rauf und runter zu
ziehen. Ich mach mal für unsere ASMR-Freunde da draußen.
Ist schön, ne? Das ist super smooth.
Ja, ist ein gutes Geräusch.
Aber genauso ärgerlich ist es, wenn sie nicht funktionieren. Wenn beim Aufgehen wenn der verschlossene Reißverschluss zum Beispiel auseinandergeht. Weil die Nupsis nicht mehr genug Grip haben und dann auseinandergehen.
Ja.
Dann musst du erst wieder zurückziehen und hoffen und dann nicht zu
durchziehen. Das ist dann auch so eine sagen wir mal 70-30 Chance,
dass bei Rucksäcken klappt. Passiert das manchmal. Wenn die dann zu voll sind und da Gewicht dran ist und das zieht, dann wird die Öffnung oben auseinandergezogen.
Deine erste Assoziation zu diesem Problem ist Rucksäcke, meins Kulturtaschen.
Mhm.
Wenn die sehr voll sind. Ist ja auch ab und zu. Oh, es regnet schon wieder hart.
Ja, ich bin mit dem Fahrrad hier, aber ich habe das Fahrrad in die Bahn getan, weil es mir zu doll geregnet hat. Und dann ist die Bahn nicht aufgegangen und ich musste eine Station, wurde ich sozusagen entführt. Das war so ein bisschen wie eine Entführung.
Vom HVV.
Ja, es ist so, komm in die Limousine und dann geht von innen der Knopf runter und du kannst nichts machen.
Alles über HVV-Entführungen. Nein, das haben wir gerade schon privat besprochen, das werden wir jetzt nicht nochmal
im Detail besprechen. Nein, aber das war von der Entführung habe ich eben noch nicht gesprochen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass... Reißverschlüsse dann ärgerlich sind, wenn sie zwanghaft versteckt werden durch diese Klappen, die drüber sind.
Wie bei Jeanshosen?
Ja, aber die Jeanshosenklappe ist aus so dickem Jeansstoff, dass da nichts passiert. Aber wenn das so ein dünner Stoff ist und der in die Schiene gerät beim Öffnen oder Schließen.
So auf einer Hochzeit zum Beispiel.
Auf einer Hochzeit?
Wenn man so eine Hose, wie sagt man denn?
So eine Stoffhose.
So eine Stoffhose, genau.
Ja, da kann das passieren.
Da kann das gut passieren.
Genau, und noch häufiger ist es so, dass auf der Innenseite von Reißverschlüssen so völlig überflüssig viel Stoff ist und der Stoff reingeht. Dann muss man immer den raus, man muss erstmal rausreißen und dann muss man ihn immer abhalten davon, zwischen die Zacken zu. Und das verstehe ich nicht, warum das da ist. Das ist...
Ich vermute, das hat was mit entweder Faulheit oder Unvermögen der Person zu tun, die das genäht hat.
Meinst du?
/ Maschine.
Also ich habe, mein Sohn hat jetzt eine fantastische Hose aus ganz dünnem Stoff, bei dem man die unteren Beinteile abreißverschlossen kann.
Sehr gut.
Was wirklich toll ist.
Ja.
Es ist eine kurze und lange Hose in einem. Er kann morgens zur Schule gehen und wenn die zu heiß wird, rutsch.
Sowas hatte ich auch mal.
So, voll toll. Aber da ist es so, dass sowohl von außen sind die nämlich überdeckt und ich glaube, das dient dazu, dass man den Reißverschluss nicht sehen soll. Was ich irgendwie genauso beknackt finde, wie dass man die Schrauben bei Türklinken nicht sehen soll, weshalb die so extrem kompliziert
versteckt
sind.
Ja, da kannst du ein Thema mit aufmachen.
Und innen drin auch. So dass man, wenn man die einfach nur mal schnell abmachen oder anmachen will, muss man immer richtig. Und dann ist es so ein Gefrickel und das, was eigentlich einem... Zeit sparen soll und Arbeit abnehmen soll, wird plötzlich zur lästigen Sache.
Ja, das lässt sich eigentlich wirklich nur mit dem Herstellungsprozess erklären.
Mhm.
Unbefriedigend. Aber ich finde, dass die diese Zipperhosen, ich glaube, so heißen sie im Fachjargon, dass sie von außen diese Laschen haben, die drüber hängen, finde ich schon gut. Weil ich glaube, das würde... Also man wäre plötzlich in einer anderen Szene unterwegs, wenn man... wenn man die so prominent sehen würde, die Reißverschlüsse.
Nicht mehr auf dem Schulhof in der ersten Klasse. Nee,
das ist eher so bei Him.
Ja. Ach so.
Ja. So Wille Wallo-mäßig.
Ja, ich hätte gedacht, du sagst eher eine lange Reihe oder sowas. Aber ja, Wille Wallo passt auch.
Ja. Aber Wille Wallo zu der Zeit, wo Wille Wallo relevant war.
Wille Wallo war mal relevant.
Ja.
Schöner Satz. Phonetisch.
Ja, das kann man vielleicht mal als... Oh, guck mal, jetzt ist Regen und Sonne.
Jetzt gibt es garantiert einen Regenbogen. Ja. Weißt du, wo der Regenbogen ist, wenn du ihn suchst?
Am Himmel.
Ja, wo am Himmel? Welche Himmelsrichtung?
Nee, ist es nicht abhängig davon, wo die Sonne gerade steht?
Und wo ist der Regenbogen?
Gegenüber.
Genau.
Ja. Weil du gerade nach Himmelsrichtung gefragt hast.
Ja, wo die Sonne gerade steht. Du sagst am Himmel, aber es ist ja wo am Himmel? Also welche Seite? Genau, immer gegenüber von der Sonne findet sich der Regenbogen.
Ja.
Und unten steht ein Topf voll Gold.
Man kann hier sehr viel lernen. Aber ich habe das nie verstanden, was die Kobolde damit irgendwie zu schaffen haben.
Die verstecken den da, glaube ich.
Aber was ist denn das für ein Versteck, wo jeder weiß, wo es ist?
Das ist eigentlich ein Geheimnis, aber es ist ihnen irgendwie out of hand gegangen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
das
ich weiß auch nicht.
Entglitten, das Geräusch. Das
Geräusch. Im Kobold ist ein Geräusch entglitten, als sie versehentlich rülpsen am Armbrusttisch.
Das Geheimnis, wo ich sage.
Aber was auch insgesamt ein seltsames Versteck, denn der Regenbogen entsteht ja sehr plötzlich.
Mhm. Und manifestiert sich dann der Goldtopf?
Naja, das kann ja nicht sein, wenn die Kobolde den da hinbringen. Also die müssen echt
auf. Da kann es sein, dass sie sich mitmaterialisieren.
Also die Kobolde kommen jetzt into existence, wenn der Regenbogen kommt.
Und der Goldtopf, das ist nämlich deren Sinn und Zweck. Das ist eigentlich eine Parabel der Leistungsdruckgesellschaft.
Und dann kommen die ganzen SchatzsucherInnen und gieren danach und rennen zum Ende des Regenbogens.
Ich habe eine Handynotiz.
Stopp! Regenbogen!
Ja?
Ganz kurz, um das nochmal. Ich gucke die ganze Zeit auf den Regenbogen hinter dir. Das ist nämlich dein Regenbogen-Gitarrengurt.
Ja.
Regenbogenfarben. Habe ich schon mal davon erzählt, dass ein Regenbogen von oben betrachtet ein kompletter Kreis ist?
Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Und dass ich das mal gesehen habe?
Dass du das mal gesehen hast, weiß ich nicht.
Als ich das letzte Mal im Flugzeug saß, habe ich einen Regenbogen von oben gesehen und es war...
Ja.
Wie so ein Glitch, also als ob das nicht echt ist.
Als würde man in einem Videospiel durch den Boden durchgehen und da sind dann die Modelle am Stück.
Ja.
Ja.
Out of bounds.
Out of bounds. No clip.
Okay, jetzt du.
Mir ist neulich aufgefallen, dass es so einige technische Neuerungen in unserer Lebensphase gegeben hat, die zumindest aus meiner Perspektive plötzlich da waren, so aus dem Nichts und sofort perfekt funktioniert haben. Mir sind zwei Beispiele eingefallen. Einmal QR-Codes.
Ja.
Plötzlich waren die da. Ja. Und man hat es einfach wie selbstverständlich hingenommen. Aber was...
Das hat bei mir 10 Jahre gedauert.
Bis du das verstanden hast?
Nein, bis ich sie wirklich genutzt habe oder so. Und früher gab es noch, da konnten das nämlich nicht die Kameras. Da musste man einen QR-Code-Scanner.
Eine extra App dafür.
Und das finde ich
das
schon
irgendwie... Das war für dich natürlich ein Ausschlusskriterium. Ja. Aber trotzdem waren die plötzlich da und haben sofort perfekt funktioniert. Ja. Ich habe noch nie, nicht einmal einen QR-Code gescannt, der in sich noch funktioniert. Also wenn der Link, wo es hinführt, nicht mehr geht, dann kann der QR-Code nichts dafür. Aber der QR-Code selbst als Link-Substitut hat immer von Sekunde 1 bis zum heutigen Tag perfekt funktionieren. Das ist doch erstaunlich. Das ist doch bei Technik selten so.
Ja, aber ich finde, der QR-Code ist jetzt auch nicht so eine krasse... Also das ist ja eigentlich nur eine Spielart des Barcodes.
Ja. Aber
und ich finde schon,
Barcode gibt es ja schon seit Jahrzehnten und es hat sich nicht durchgesetzt in der Smartphone-Ära.
Ja, warum benutzt man keine Barcodes? Warum QR-Codes jetzt?
Und bei Barcodes... Doch, das weiß ich, glaube ich, weil Barcodes unterschiedlich zugewiesen werden können. Also wenn du jetzt innerhalb eines Rewe-Marktes arbeitest und 13.000 Produkte hast, dann ist es sehr einfach, 13.000 unterschiedliche Barcodes zu machen. Aber ich weiß das genau, weil ich Platten sammle und damit und mit Discogs das versuche, zu den Überblick zu behalten, was mir nicht gelingt. Und da kann man, um neue Platten hinzuzufügen, Barcode scannen. Und die führen manchmal zu unterschiedlichen, mindestens mal Editionen von Platten, aber glaube ich sogar manchmal auch zu unterschiedlichen Produkten insgesamt. Weil dann das doch begrenzter ist als diese strange Punkt
an. Aber wie funktioniert das denn überhaupt? Denn die Barcodes werden ja nicht vom Rewe-Markt vergeben.
Nee, der
sondern Rewe, auf die Produkte
gedruckt. Das kann ich dir genau sagen. Der Rewe-Markt kriegt dann vielleicht ein neues Produkt, scannt dann den dazugehörigen Barcode und ordnet das im eigenen System.
Ja, das verstehe ich, aber wie wird weltweit gesichert, dass die Barcodes individuell sind?
Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht immer gesichert funktioniert.
Wow, das heißt, es kann sein, dass irgendwann mal ein neues Produkt kommt, Nutella Erdnuss.
Mhm.
Dann wird das gescannt.
Du hast Erdnuss, ich habe Erdbeere gedacht.
Wird das gescannt und dann ist das der Graved Lachs.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Weiß ich gar nicht, aber vielleicht.
Das finde ich faszinierend. Wie wird denn entschieden, wenn ich jetzt ein neues Produkt mache? Und jetzt will ich dann Barcode. Der muss ja der muss ja dann immer darauf gedruckt werden. Im Grunde Leben lang.
Wobei ja auch die Frage ist, ist das international bei internationalen Produkten, bei so einer
Flasche
Cola?
Selbst wenn es in Deutschland ist.
Ist das überall gleich?
Ich bringe jetzt in Deutschland eine neue Restaurante-Pizza auf den Markt.
Ja.
Jetzt muss ich dafür einen neuen Barcode.
Gibt's bald zum 40-jährigen Jubiläum. Und zwar Tiramisu.
Aha, so wie die Schokopizza.
Mhm.
Es gibt ja einen ewigen Battle um die Schokopizza, dass die wiederkommt. Das ist ja mit diesem Social-Media-Beauftragten von Restaurant, mit dem ich auch schon zu tun hatte.
Persönlich Riesen, bekannt.
Riesengeschichte, die Schokopizza. Jetzt machen die Tiramisu. Na gut. Wenn ich jetzt die Tiramisu-Pizza kommt, die kriege ich jetzt einen neuen Barcode.
Mhm.
Wie wird bei Restauranten entschieden, wie dieser Barcode aussieht?
Eigentlich, also wenn man ausschließen wollen würde, dass das nicht ein Barcode ist, der auch zu den
Schwartau-Kirsche,
zur Schwartau- oder zur Benjamin-Blümchen-Torte gehört, dann geht es eigentlich nur darüber, dass es ein zentrales Register gibt.
Wie die Kfz-Kennzeichen.
Ja, guter Vergleich. Ne? Ja.
Die müssen im Grunde, musst du sagen, ich will ein neues Restaurant herausbringen, dann schreibst du eine Mail, dann kommt, sitzt da ein Typ, der sagt, neuer Barcode hier.
Mit dem Unterschied, dass beim Kennzeichen das pro Landkreis sozusagen reicht.
Das ist, und da ist einer für ganz Deutschland.
Und das muss dann einer für ganz Deutschland sein.
Und der muss ja ein Archiv haben. Über alle Produkte, die es gibt. Und wenn eins vom Markt genommen wird, muss das eigentlich abgemeldet werden, damit er den Barcode wieder freigeben kann.
Vielleicht gibt es auch so, wie beim Urheberrecht, nee, das ist kein guter Vergleich, wie beim Patent, dass man, wenn man es nicht verlängert, dass es irgendwann ausläuft und dann neu vergeben werden kann.
Aber was ist, wenn die Sachen noch drin sind in dem Laden?
Und dürfen sie ja nicht mehr.
Aber, also,
der Zeitraum ist vielleicht so gewählt.
Das sind ja nur unterschiedlich breite schwarze Streifen.
Mhm.
Und da sind so viele Kombinationen.
Naja, du siehst ja darunter immer die Zahlen,
die
denen entsprechen, sozusagen. Die Zahlen entsprechen den Strichen, glaube ich.
Das heißt, da ist ein Strich der Dicke 7 und dann ein Strich der Dicke 1.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so funktioniert es.
Die Zahlen werden ja auch nicht mitgescannt.
Und die können ja auch, wenn der Scan aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, die Nummer eingeben und dann ist es dem zugeordnet.
Weil der abgerieben ist oder umgeknickt.
Also ich glaube, dass jeder Barcode eine Zahlenkombination beinhaltet, wenn die ausgelesen ist. Und naja, das sind ja lange Zahlen. Also kann man sehr genau, ganz genau rausrechnen, wie viel oder zählen, wie viele Kombinationen da möglich sind. Und beim QR-Code ist es ja so, vielleicht ist das nämlich der große Unterschied, dass man nicht darauf zugegriffen hat, weil das ist einfach das ist es garantiert. Einfach eine Zahlenkombination verklausuliert sozusagen. Und beim QR-Code ist es, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ist es ja immer eine URL, eine Adresse, eine E-Mail-Adresse.
Ja, genau. Die wird wie so eine Tiny-URL einfach verknüpft mit dem Bild. Genau. Bei den QR-Code-Scannern weiß ich aber for a fact, denn ich habe schon sehr häufig QR-Codes generiert, dass es unterschiedliche Anbieter gibt. Es gibt ganz viele Seiten, da kannst du dir einfach einen QR-Code generieren lassen.
Ja, weiß
Und die können also kein zentrales Archiv haben.
Nein. Dubletten kommen. Aber da braucht es kein Archiv, weil da ist jeder Buchstabe in der Internetadresse, in der E-Mail-Adresse, was auch immer du dahinter verbergen möchtest, da führen all diese Punkte im QR-Code zu Buchstaben. Und beim Barcode zu Zahlen.
Aber
deswegen geht der Barcode nicht für Internet-Stuff.
Das heißt, das heißt, das ist nicht arbiträr beim QR-Code, sondern das Muster entspricht einer Buchstabenfolge, einer Zeichenfolge.
Ja, das also würde ich mir so erklären.
Das heißt, wenn ich bei zwei unterschiedlichen Anbietern
dieselbe
Adresse eingebe, müsste
derselbe QR-Code rauskommen. Ja, das müssen wir mal ausprobieren, aber eigentlich müsste das so sein.
Das ist ja interessant. Es gibt auch verschiedene Muster und Formen.
Ja.
Inzwischen kannst du verschiedene Arten von QR-Codes machen.
Mittlerweile werden ja auch in der Mitte häufig von so offiziellen QR-Codes irgendwie die Logos eingeblendet oder so. Eingeblendet.
Das ist interessant.
Dargestellt.
Wie gefällt dir das bisher Podcast?
Mir gefällt es sehr gut. Du hast mein zweites Beispiel noch nicht gehört für Technik, die plötzlich
sofort
gut funktioniert hat.
Wir haben noch mehr
von Knochen. Bluetooth.
Ja.
Auch aus dem Nichts da gewesen. Und irgendwie war man gar nicht so beeindruckt davon. Also ich jedenfalls
nicht. Nee, ich war da auch nicht von beeindruckt. Aber das ist auch wieder bei mir so, dass ich weiß, es gab lange Bluetooth, bevor ich es genutzt habe. Weil es keine Anwendung für mich gab. Denn der Durchbruch kam mit den Bluetooth-Boxen und die gab es nicht von Anfang an. Früher war das eher so
Handy zu Handy. Ich glaube eher mit den Kopfhörern kam der Durchbruch.
Ja, aber die Boxen waren eigentlich schon länger Usus als die Kopfhörer.
Glaube ich nicht. Oder vielleicht kamen sie ziemlich zeitgleich.
Wahrscheinlich ist eine sehr ähnliche Technologie.
Ja, genau.
Ich kenne das tatsächlich, dass es als kabellose Handy-zu-Handy-Verbindung war, als Nahfeldverbindung, wenn du irgendwie was rübersenden wolltest. Und dafür hatte ich keine Anwendung recht lange und fand, das ist irgendwie auch so eine unnötig, wenn du kein Kabel hast, aber auch nicht wirklich weit weg, so, boah, was soll das?
Ja.
Und mit dem Sound gab es
schon vergleichbare Technik mit Infrarot oder so, kann man ja auch früher Handys gegenüber halten und dann konnten die auch irgendwie Daten austauschen, deswegen war vielleicht so der Step da nicht so krass, aber...
Infrarot, da hatte man so ein Ding oben dran, ne? Die mussten
sehen. So eine kleine rote Fläche und die müssten so gegenüberliegend sein, damit es funktioniert hat. Und mein Bluetooth, das habe ich auch erst so richtig mitgeschnitten mit Boxen oder mit Kopfhörern, also mit Musikkontext und ich fand das richtig cool. Ich finde es bis heute richtig cool, aber ich war jetzt nicht so weggebamst, wie als ich das erste Mal Mario in 3D hab springen sehen.
Ja. Ja, das ist einfach eine relativ nützliche Funktion, die aber nicht so ein Game Changer war, das Bluetooth-Ding.
Ich glaube, auf technischer Ebene war es ein krasser Game Changer.
Aber für unseren Alltag nicht
nee,
so sehr.
Nee, nee.
Also jetzt wollen wir es nicht missen, aber es hat sich nicht so angefühlt, als ob es alles revolutioniert. Denn dass wir
das
vorher
erste Mal Kopfhörer ohne Kabel war schon irgendwie geil. Cool. Aber unterm
Strich... Du konntest vorher halt auch Musik hören.
Genau, mit Kabel. Und das vergisst man dann relativ schnell, dass man halt kein Kabel hat. Dass das überhaupt funktioniert und von Anfang an auch wirklich... Weil manchmal ist es ja so, wenn man so zurückblickt auf technische Entwicklung, wenn so das erste Mal irgendwas aufkommt, dann erinnert man sich an die Kinderkrankheiten dieser Technik. Ja. Aber bei Bluetooth und auch bei QR-Codes gab es gefühlt keine Kinderkrankheiten. Und das ist doch erstaunlich.
Ja. Weil sie so simpel ist. Ich erinnere so, wie häufig ich mir meine Kabel durch irgendwelches Hantieren und mit irgendwelchen Sachen aus den Ohren gerissen habe und dabei ist dann der Nupsi von dem Ding auf den Boden gefallen in Matsch.
Und besonders schlimm, wenn das Kabel im Reißverschluss hängt.
Aber gibt es für Bluetooth, benutzt du Bluetooth für irgendwas anderes außer für Audio?
Unwissentlich garantiert, aber wissentlich, ich glaube, AirDrop ist eine Bluetooth-Verbindung von Apple zu Apple. Und das ist manchmal, um sehr große Daten hin und her zu schieben, praktisch.
Warum heißt das Blauzahn?
Das weiß ich nicht.
Da gibt es bestimmt eine mittelgute
Erklärung für.
Bluetooth.
Darf ich dir eine philosophische Frage stellen?
Wie würde der Podcast wohl weitergehen, wenn ich Nein sagte?
Dann würde ich mir ein anderes Thema aussuchen.
Doch, du darfst.
Okay, danke. Ich muss mal ganz kurz mich reflektieren, wie transparent ich die Herleitung machen möchte. Es geht um Lügen. Na, vielleicht so. Ich stelle erstmal die Frage. Vielleicht ist die Herleitung auch gar nicht so wichtig. Sie hat mit meiner Mutter zu tun. pass auf, gibt es einen Grund, jemanden zu misstrauen, wenn er dich immer erfolgreich angelogen hat?
Gibt es einen Grund, jemanden zu misstrauen, wenn er dich erfolgreich... Also, es kann natürlich Gründe geben, jemanden zu misstrauen, die damit nicht im Zusammenhang stehen.
Ja, gut, klar.
Aber natürlich, wenn du jemandem, also doof gesagt, wenn du jemandem vertraust, gibt es keinen Grund, ihm zu misstrauen.
Wenn du jemandem vertraust, gibt es keinen Grund, ihm zu misstrauen.
Das Vertrauen und Misstrauen basiert ja beides auf Erfahrungen mit dieser Person. Und wenn du keine negativen Erfahrungen gemacht hast, naja, also man muss vielleicht so sagen, ich vertraue, wenn ich zwei unterschiedliche Personen, beide haben mir noch keinen Grund zum Misstrauen gegeben.
Ja. Also würde ich für dich ersichtlich oder auf der Metaebene?
Für mich ersichtlich.
Ja.
Denn das ist dasselbe, würde ich sagen.
Ja, das ist aber die Frage.
Da kommen wir gleich zu. Jetzt kann es aber Gründe geben, warum ich der einen Person mehr vertraue als der anderen. Weil ich weiß, dass die Person mir Gutes will, weil ich sie sehr lange kenne, weil ich sie sehr gut einschätzen kann, weil ich sie sehr gut lesen kann, weil ich das Gefühl habe, die kann mich gar nicht belügen oder so. Und eine völlig fremde Person, der ich keinen Grund die mir keinen Anlass gegeben hat, ihr zu misstrauen, der würde ich vielleicht nicht so doll vertrauen.
Ja, fremde Personen, das ist jetzt.
Und auch unterschiedlich nicht gut bekannte Personen. Ich vertraue, ja, würde auch meinen Bekannten und Freunden unterschiedlich doll vertrauen. Mhm. Aber nein, meine Antwort wäre, wenn du mich erfolgreich, kontinuierlich belogen hast, dann gibt es kann ich das ja nicht wittern. Ja. Und dann ist zumindest dieser Aspekt keiner, der mir Misstrauen in mir schüren kann. Wie soll das gehen?
Also es kommt auf die Perspektive an. Bist du selber der erfolgreich Belogene oder bist du Gott und siehst von außen, dass da gelogen
wird? Ich bin nicht Gott, aber wenn ich Gott wäre, dann würde ich der Person misstrauen.
Ja, weil du weißt, dass es keinen Grund gibt, ihr zu vertrauen.
Genau.
Oder genügend Grund gibt, ihr zu
misstrauen. Sogar noch mehr. Also jemand, der erfolgreich betrügt, dem müsste man eigentlich noch mehr misstrauen, weil man das Gefühl hat, es gibt Leute, die können schlecht lügen. Mhm. Meine Frau ist so jemand. Mhm. Das ist fürchterlich erbärmlich schlecht, wie sie
da triffst du genau in die Wunde hinein, weil ich würde von mir selber behaupten, auch nicht gut lügen zu können, außer meiner Mutter gegenüber.
Aha.
Und es gab neulich das Gespräch zwischen mir und meiner Frau. Ich weiß nicht genau, wie wir drauf kamen, aber sie hat sowas gesagt wie, ja, deine Mutter vertraut dir nicht, weil du sie so angelogen hast als Kind, irgendwie sowas. Ja. Klar, ist eigentlich auch irrelevant.
Haben wir ja neulich hier im Podcast gehabt.
Das, ja, das ist
alles rausgekommen.
Das stimmt. Da sind diverse Lügen erzählt worden. Und da habe ich gesagt, aber sie hat ja keinen Grund mir zu misstrauen, weil sie nicht weiß, dass ich sie belogen habe.
Ja.
Also aus ihrer Perspektive habe ich keinen Grund. Hat sie keinen Grund
mir zu misstrauen. Außer, dass sie das jetzt im Podcast gehört hat. Und das jetzt auch.
Aber jetzt weiß sie ja gar nicht, worum es geht. Das sind ja auch Sachen
aus der
ancient Vergangenheit.
Das wollte ich gerade sagen. Du hast deine Mama wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren sehr wenig belogen.
Mhm.
Gut.
Ich dachte, du willst ein neues Thema aufmachen.
Ich kann hervorragend lügen.
Alle Leute, egal wie nah sie dir stehen. Kannst du besser Menschen anlügen, die du gut kennst, wo du weißt, die nehmen dir das nicht übel, oder den sogenannten Bekannten?
Meinst du moralisch oder vom Skill?
Skill. Skill ist überall gleich?
Ich glaube, ich würde sogar fast sagen, dass ich Menschen, die ich besser kenne, besser belügen kann.
Denkst du jetzt an echte Lügen oder an Tempel des Schreckens und Werwolf?
Echte Lügen.
Mhm. Lügst du?
Ja.
Oft?
Nein.
Regelmäßig?
Und ich würde sagen, nie schlimm.
Notlügen. White Lies,
sagt man im Englischen. White Lies ist hübsch.
Ist ein hübscher
Begriff. Nicht nur Notlügen, sondern auch einfach. Manche Lügen richten keinen Schaden an, aber machen Sachen besser.
Ja.
Und
ist das nicht die Definition von Notlüge?
Nee, eine Notlüge ist eine Lüge, die man machen muss. Um zum Beispiel eine Überraschung zu sichern.
Mhm.
Wenn du ertappt wirst, während du was vorbereitest und du erfindest eine Notlüge, damit du dir das nicht spoilst. Aber es kann auch Lügen geben, die einfach ein bisschen Sachen. Manchmal lass dich auch Dinge weg, die eher zu nicht relevanten Nachfragen führen
und alles zu smoothen. Das ist ja auch ein Graubereich, so Sachen weglassen, eine Lüge. Ja. Ich finde ja, eine Lüge beinhaltet, dass man bewusst das Gegenteil von der Wahrheit sagt.
Mhm.
Oh, habe ich das schon mal erzählt? Wenn ja, kannst du mich nicht unterbrechen, weil es so schnell erzählt ist. Aber dann tut es mir leid. Nils Minkmar von unserem ich sag mal, Brüder-Podcast, du hast bisher geschafft. Habe ich gerade gehört, neue Serie, 4 Teile, Bismarck, Otto von Bismarck, sehr spannend. Einfach guter Podcast. Der hat mal einen Satz gesagt, den möchte ich seitdem händeringend eigentlich schon hier unterbringen. Es ist mir bisher nicht gelungen, ich versuche das auch in meinen Sprachschatz zu integrieren, aber es gibt wenig Momente, wo man das einsetzen kann, aber wenn, ist es perfekt. Das ist so sehr gelogen, dass nicht mal das Gegenteil der Wahrheit. Nee, warte mal, scheiße, das war falsch. Das ist so falsch, dass nicht mal das Gegenteil stimmt.
Ja, das fällt mir auch wenig Anwendung
ein. Aber das ist so schön.
Ja.
Das ist so schön. Normalerweise, wenn die Wahrheit das Gegenteil ist, dann ist das einfach eine Lüge. Aber wenn nicht mal das Gegenteil dieser Lüge stimmt, dann ist das, also es ist krasser als die ultimative Wahrheit, aber ins Negative verkehrt. Finde ich wunderschön.
Haben wir nicht schon mal eine Folge alles über das Lügen gehabt, wo wir über diese ganzen Dinge reden?
Kann sein, ja. Ich glaube, also es kommt mir bekannt vor.
Dann schnell weiter im Text.
Ja. Lass uns über die Jugendwörter sprechen.
Ach ja, das hast du schon angekündigt. Ich bin unbefleckt. Doch, ich habe irgendwo ein oder zwei, aber ich habe sie schon wieder vergessen.
Okay, also ich habe gesehen, dass die, das ist ja eine Tradition, wer vielleicht noch nicht so lange zuhört, habe ich gesehen, dass die Top 10 der Jugendwörter 2025 festgelegt wurden. Und ich habe dich sofort angeschrieben und dich gebeten, dem aus dem Wege zu gehen. Ein
News-Embargo, ja.
Ja, und es hat zu 80% funktioniert, wenn du sagst, du hast zwei gelesen.
Ich habe zwei Worte gelesen, kenne aber ihre Bedeutung nicht und habe sie wieder vergessen.
Ich habe 11 übrigens dabei, weil ich auch Platz 11 dabei habe und da, das finde ich besonders interessant.
Und wieso gibt es Platz 11?
Weil, also das wird ja gevotet und das war sozusagen, es hat knapp die Top 10 verpasst.
Ah, und die Top 10 kommen dann in den, und am Ende bleiben noch immer noch drei über oder so?
Ja.
Das ist ein mehrstufiges Verfahren. Das
ist ein mehrstufiges Verfahren. Super kompliziert. Julia Klöckner wäre nicht einverstanden damit. Also erstmal.
Julia Klöckner.
Ohne Reihenfolge. Checkst du?
Wie checkst du das?
Ja.
Verstehst du? Nur ohne das,
ja. Ja, checkst du?
Ja.
Checkt man schnell?
Checkt man schnell. Hat man auch schon 1970 benutzt.
Gleiche Kategorie, das crazy.
Das ist crazy?
Ja.
Das also die lassen immer einfach ein Wort weg und tun so, als ob das Jugendsprache ist.
Ich glaube, Jugendsprache lässt ein Wort weg. Ich glaube, so rum funktioniert. Dann freue ich mich jetzt schon auf deine Reaktion. Digga. Das unvermeidliche Digga.
Mann. Naja, ich kann nur verweisen auf die letzten 5 Jahre dieses Podcasts.
War, glaube ich, immer in den Top 10, mit denen wir das machen.
Die Leute, die jugendlich waren, als es das erste Mal nominiert wurde und ich mich darüber aufgeregt habe, die sind inzwischen uncool alt.
Ja, Boomer können wir fast
sagen. Das sind die neuen Boomer.
Ja.
Die haben schon Digger benutzt, angeblich.
Es hält sich.
Das ist kein Jugendwort.
Die Jugend benutzt es halt auch.
7 bis 99. Das ist wie Hase und Igel und diese Gesellschaftsspiele.
Ich glaube, dass die meisten Leute, die schon zu unserer Jugendzeit Digger gesagt haben, die es ja gab, ich glaube, man wächst, oder viele,
man
die
wächst
meisten
aus Digger
wachsen
raus.
Daraus.
Das heißt,
nicht
Digger
alle,
ist ein Jugendwort. Es bleibt in der Jugend, es wird von Jugend zu Jugend weitergegeben, so wie diese Klatschspiele. Das ist die Lady, die Lady Memory.
Wir sagen No, No, No.
Wir sagen Si, wir sagen No, wir sagen Si.
Wir sagen M-Pompi. M-Pompi, Kolonie, Kolonasse, M-Pompi, Kolonie, Akademie, Safari, Akademie, Tuff, Tuff mit dem Deckel oben drauf.
Ja, bei M-Pompi habe ich immer an Pompeji gedacht.
M-Pompi, ja.
Und der Vulkan.
Aber das ist doch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal für Digga. Digga ist schon irgendwie krass, also dass sich das auch so lange hält. Das hätte ja auch wirklich ein Wort sein können. Guck mal,
ja,
früher, gleichzeitig würde ich jetzt behaupten, für unsere Generation, mit Digga kam Derbe als Synonym für gut.
Oder
genau.
Die ganzen,
und das ist alles vergangen. Das sagt man heute nicht mehr. Manche Hängengebliebene wie wir benutzen das ab und zu oder aus ironischen Gründen. Aber unterm Strich bleibt nichts außer Digger.
Ja.
Tüsch, Ibims,
Schmuh,
Ibims. Das bleibt alles nicht.
Schmuf ist übrigens eine ziemlich gute Adaption von Smooth. Eine bessere sogar. Schmuf klingt schmuver als Smooth.
Ja. Wobei Smooth auch gut ist, wenn man das TH.
Ja, aber Smooth ist auch nicht so wie Schmüm.
Ist einfach,
das ist schon ein bisschen schmuver.
Also Digger bleibt.
Also, aber stell dir mal vor, dieses Jahr gewinnt Digger.
Ja.
Denn in 10 Jahren sagt man, oh, 2025 war Digger, als ob 2025 das einen besonderen Status hatte. Hat es nicht.
Es hat
jedes Jahr denselben Status.
Das
deswegen kann es nicht Jugendwort des Jahres werden. Es kann Jugendwort des Jahrtausends werden.
Ja.
Von mir aus.
Volle Zustimmung. Und eigentlich müsste es außer Konkurrenz laufen, weil es
jedes Jahr
die Besonderheit hat, als Jugendwort zu überdauern. Was hast du gesagt?
Jedes Jahr Ehrenpreis.
Ja, genau. Honorable Mention Digger. Ich habe mir übrigens nicht die Erklärung dazu angeguckt, damit wir gemeinsam mutmaßen können, was es
bedeutet. Bis jetzt war es einfach.
Genau, bis jetzt war es einfach, jetzt wird es kompliziert. Gunen. G-O-O-N-E-N.
Oh, das kenne ich.
Also das kennst du, habe ich noch nie gehört.
Goons sind so Henchmen, so dumme Schläger.
Ja. Na? Ja, gut, dass du das eine Wort mit dem englischen Wort mit dem anderen englischen Wort beschreibst.
Oh, ich habe das schon mal gehört, irgendwo kürzlich. Weiß ich nicht, was könnte das sein? Wenn es ab sich ableitet von Goons.
Dann ist das so eine Masse, so eine, also sowas wie NPC. Also,
das könnte sein.
Aber es ist ja Goonen, das klingt ja fast wie ein Verb.
Vielleicht sowas wie rumlungern? Rumlungern, weil die Goons sind die
ja, die kornern da und trinken Bier, die Goonen. Lass uns mal zum Goonen treffen.
Schreibt man das auch O-O-N, Goonen?
Ja, O-O-N.
Hast du die Möglichkeit, die Bedeutung nachzugucken?
Ja, natürlich.
Also abgesehen davon, dass du das googeln kannst, das Goonen, ja. Goonen googeln.
Ja.
Ich dachte, du musst dann nur auf so einen
Ach so, nee, ich hab einen Screenshot gemacht. Ich musste, so. Aber das ist schnell gemacht. Aber
das kann ich mir vorstellen. Rumlungern.
Rumlungern. Wir, die bedeutenden Brüder sagen, Goonen ist rumlungern. Okay. Dann kommt jetzt ein Begriff, der ist insofern interessant, weil der mir extrem oft begegnet. Ich ganz genau weiß, was er bedeutet, aber es überhaupt gar nicht erklären kann.
Oh.
Low-key.
Ja. Niedrigschwellig. Nee. Ja, aber doch, es ist ähnlich wie niedrig. Nee, nicht niedrigschwellig. Low-key ist so...
Auf den Punkt gebracht.
Nee. Nein, zurückgenommen.
Zurückgenommen? Ja, zurückgenommen ist gut.
So Understatement-mäßig. Mhm. Haben wir ganz low-key, haben wir das einfach mal eingefädelt und dann läuft das jetzt. Ich habe das ganz low-key mal bei ihm angesprochen.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht das Ausschließliche, wie es genutzt wird.
Vielleicht nicht. Aber das so kenne ich es aus dem Englischen, wo es ja offensichtlich herkommt. Mhm. Und da bedeutet es, glaube ich, genau das, dass man so niedrig stapelt, nicht an die große Glocke hängt.
Ja, ja, das deckt sich mit meinem Gefühl dazu. Es beschreibt es nicht 100%, aber das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dann Rede.
Rede?
Ja, Rede.
Ist das eine Aufforderung?
Würde ich vermuten. Stehen keine Satzzeichen hinter. Aber ja, Rede.
Finde ich geil, wenn das so das wäre.
So, ich habe, letzte Nacht war mega krass, ich rede.
Ah.
So würde ich es mir vorstellen
können. Raus mit der Sprache.
Ja.
Ich finde es geil, wenn es so eine direkte Annex an so einen langen Hate-Monolog ist. Also du beschuldigst jemanden und bevor die Person überhaupt reagieren kann, sagst du, rede.
Als Drohung fast.
Also so, dass du nochmal mehr Druck hintermachst. Mhm. So, der andere hat gar keine Zeit zu reagieren.
Ja.
So wie, und jetzt kommst du.
Ja. Ja, oh, das ist gut. Früher und jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Rede.
Aber und jetzt kommst du, ist geiler.
Es ist so wie, ja, es wird ja alles verkürzt. Ja. Ne? Checkst du das crazy. Also ganze Wörter werden weggelassen.
Rede.
Dann, letztes Jahr leider nicht geschafft. Wir haben es vor kurzem in unserer bei unserem Instagram-Account hervorragend genutzt. Ich muss mich da selber loben. Schere.
Mhm.
Ja. Schuldeingeständnis. Ja. Das habe ich jetzt drauf. Dann ein Wort, das habe ich bisher weder gehört noch gelesen, noch habe ich auch nur ansatzweise eine Ahnung, was es bedeuten soll und oder wie es ausgesprochen wird. Ich versuche es mal mit Siebau, Zeibau, S-Y-B-A-U.
S-Y-B-A-U?
Ja. Siebau.
Cyber. Cyber.
Fällt mir gar nichts rein.
Nee, kann man auch nicht ableiten von irgendwas. Mhm.
Also wenn man es so ausspricht, wie du gerade so Cyber, so wie Cyber. Mhm. Aber keine Ahnung. Der nächste ist für mich auch sehr rätselhaft. Tod.
Mit D oder T?
Mit T.
Jugendwort.
Ich glaube, ich habe einen Favoriten.
Wenn sich das Jugendwort vergrillt.
In Zukunft sich das mal so durchguckt und dann ist es einfach tot. Keine Ahnung, wo das herkommt.
Aber also, wie es genutzt wird, ist halt, ja. Du bist tot für mich. So.
Meinst du?
Bist du tot für mich?
Das ist nun wirklich nicht
Jugendwort. Er ist schon wieder, oder auch so wie NPC ist. Er ist einfach nur tot.
Ja, da, genau. Mit der Bedeutung könnte ich da irgendwie, also würde ich das wahrscheinlicher finden, als der ist tot für mich. Das war ja noch nie ein Jugendwort. Also das gibt es ja schon seit Jahrzehnten und wurde von allen Menschen benutzt.
Auf jeden Fall aber so ein bisschen kann ich mir vorstellen, also wenn du das so auch so benutzt, um Leute zu bezeichnen, also die ganzen Toten da drüben, die lassen wir mal, vergessen wir mal gleich. Mhm. Einfach als so ultimativ, du bist so wenig, du bist so wenig, du bist einfach wie tot.
Oder es ist so tot hier. Man geht auf eine Party, die ist nicht so gut.
Oh, es wäre tot hier.
Ja, aber das haben wir auch früher schon
gesagt. Ich finde ja Jugendwörter eigentlich immer am besten, wenn es Beleidigungen sind.
Und haben wir leider nicht.
Du bist tot für mich im Sinne von, du interessierst mich nicht, sondern du bist so langweilig.
Du bist nichts für mich.
So die Toten.
Ja, NPC-mäßig. Ja, vielleicht. Dann haben wir, ich buchstabiere es erst und dann spreche ich es aus, wie ich glaube, dass es ausgesprochen wird. T-U-F-F. Tough Cookie.
Ja. Kenne ich eigentlich mit A. Wie die Sendung,
ja. Tough. Mit Annemarie Carpendale. Und, das waren jetzt 10, nicht reingeschafft. Und da weiß ich nicht, wofür es benutzt wird, aber ich habe eine Idee, wo es herkommt. Okay, Garmin.
Okay, Garmin.
Da.
Ach so, ich dachte in einem Wort. So wie Benjamin.
Okay, Garmin.
Nee, was kann das sein?
Garmin ist so ein Hersteller für so insbesondere Lauf- und Fitness- und Smartwatches. Und Garmin, ich hatte früher, deswegen weiß ich das, auch eine Garmin-Laufuhr. Und da gibt es die Funktion, die man extra ausschalten muss, dass er dir nach 60 Minuten, wenn du dich nicht bewegt hast, sagst, los geht's oder Zeit, sich zu bewegen.
Ja, ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein los geht's, okay, Garmin. Also, dass es daher kommt.
Ja.
Um zu sagen, Alter, nerv nicht. Ich weiß Bescheid, dass ich mich bewegen soll. Garmin. Ich will aber jetzt auch nicht. Vielleicht so in die Richtung.
Ich hatte gedacht, es ist vielleicht so die entsprechend zu okay, Boomer, dass man so von Leuten genervt ist, die so overprepared sind.
Oh.
Und halt, das sind die Garmins. Sind diese die funktionskleidungstragenden Leute, die so überall. Aber das deins finde ich noch kreativer.
Ja, also auch realistischer, ehrlich gesagt. Also ich finde deins plausibel, aber nur aus der Brille eines 40-Jährigen.
Der die Zeit und Muße hat, sich über Leute aufzuregen, die Funktionskleidung haben.
Ja, richtig.
Das ist nicht der Jugend.
Dieses sehr spezielle Klischeebild im Kopf hat. Ich glaube, das ist nichts, was... Das
traust du keinen 14-Jährigen zu.
Nicht einer breiten Masse von 14-Jährigen.
Okay, Garmin. Ja, also so genervt davon sein, performen zu müssen.
Ja.
Mhm.
Aber auch da wüsste ich jetzt nicht genau, wann man das...
Jetzt müssen wir einige Sachen auflösen. Wir müssen Tough auflösen und Tod und okay, Garmin und...
Ich würde das mal auf uns zukommen lassen. Ich sag mal, wie kann ich das formulieren? Ich habe eine Quelle mit dem Ohr an der Jugendsprache.
Oh, okay.
Und,
das heißt, du wirst hier Zuschauer in Interaktion befördern.
Ja, genau. Also ich sag mal, die wird mich wahrscheinlich auch ungefragt noch mal darauf hinweisen, dass vielleicht das eine oder andere wird super falsch und peinlich und boomermäßig. Aber ich höre mir das gerne
an. Oder Garmin-mäßig.
Ich lerne gern.
Ja.
Deswegen.
Im Gegensatz zur Jugend, die lernt nicht gern.
Nee, Digga. Die übernehmen einfach die Jugend der älteren Generation. Ja, okay. Das waren die Jugendwörter, die 10 zur Auswahl, oder sogar in dem Fall 11, aber nur 10 sind zur Auswahl, zum Jugendwort des Jahres 2025. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich möchte dich weiterhin bitten, davon Abstand zu nehmen, wenn sie dir irgendwo begegnen.
Was ist denn die Zeitschiene?
Bitte was?
Die Zeitschiene, was ist so das weitere Prozedere? Wann wird das?
Wann das festgelegt wird, weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, das kann noch niemals ein Jahr her sein, dass wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Ist es wahrscheinlich auch nicht, weil sich der Prozess von den Top Ten zu wir küren das Gewinnerwort, wahrscheinlich zieht sich das lange hin und dann ist halt der Abstand von Gewinn und die nächsten 10 nicht so weit. Ich habe immer das Gefühl, es kommt eh viel zu schnell oder immer früher.
Wir sind das ganze Jahr damit beschäftigt, mit dem Jugendwort. Ja, es ist doch seltsam, dass es im Sommer schon, wir wissen noch gar nicht, dass in der zweiten Hälfte 25 los ist.
Ja, das stimmt überhaupt. Da kann auch einiges passieren.
Das ist, als würde man jetzt schon den Oscar verleihen.
Oder zumindest die Top 10 der Filme, die den Oscar gewinnen können, festlegen.
Ja, wobei die Oscars sind auch immer seltsam früh, oder? Sind die nicht auch im Oktober?
So,
oder?
Nee, die sind immer so Anfang Februar.
Ach so, das ist ja super sinnvoll.
Ja.
Sinnvoller als bei den Videospielen, wo die immer schon im Dezember gekürt werden.
Oder beim Jugendwort, wo es irgendwann zwischen August und Dezember...
Es ist das Jugendwort 24-25, die denken in Schuljahren.
Ja, das kann sein. Wie eine Bundesliga-Saison.
Ja.
Okay, so. Okay, Garmin. Möchtest du Hass? Ich habe Hass.
Ja, gib mir Hass. Ich habe auch Hass.
Seichenhass. Glaubst du, wir haben denselben Hass? Nein. Wollen wir auf drei sagen, ob wir, also ich zähle bis drei und dann sagen wir beide, was das wir
Thema.
Hassen.
Das Thema?
Ja.
Es ist bei mir ein bisschen länger, ich sage nur das Thema.
Ja. 1, 2, 3.
Speisekarten.
Poschardt. Was ist jetzt?
Das ist jetzt interessanter. Also dein Hass ist auf jeden Fall größer als meine.
Ja, mit Sicherheit.
Also ich hasse Ulf Poschardt auch mehr als Speisekarten.
Das ist gut.
Also Speisekarten hasse ich nicht, nur diese Art, eine Art von Speisekarten.
Welche? Also gehen wir erstmal darauf ein.
Speisekarten, die nicht gruppieren. Mhm. Ich verstehe nicht, warum du... wer es richtig häufig macht, sind alle asiatischen Fastfood-Ketten. Nicht kennen, Fastfood-Restaurants, also oder eigentlich alle asiatischen Restaurants. Da hast du dann immer Ente mit 17 Soßen. Dann kommt Rind mit denselben 17 Soßen, dann Schwein mit denselben 17 Soßen, Huhn, Tofu, so. Und dann hast du am Ende 800 Gerichte auf dieser Karte und musst dich da durchgehen. Anstatt dass da einfach steht, wählen sie Ente, Huhn, Rind, Tofu und dazu folgende Soßen. Brrrt.
Oh ja, okay.
Und das machen manche, aber so viele machen es nicht und es ist so unnötig,
also unkompliziert. Du wünschst dir, dass wie in einem besseren Trinkgeschäft die Gin-Tonic-Karte. Es gibt die ganzen Gin und die ganzen Tonic-Sorten und dann kann man kombinieren.
Ja, und da steht nicht jeder Gin mit jedem Tonic, wie Quatsch. Oder genau. Auch Nudeln. Das heißt einfach, wähl aus diesen drei Nudelarten und diesen vier Soßenarten. Bums.
Ja.
Verstehe ich nicht. Es ist dann halt, jedes Gericht muss natürlich eine Nummer haben, damit sie das im System eingeben. Aber dann machst du es einfach. Rind ist die 3, Huhn ist die 4, Tofu ist die 5, Soße 1 ist die 1 und dann machst du einfach die Kombination 5-1. Mhm. Das hat sich durchgesetzt.
Vielleicht hat es einen qualitativeren Anstrich, wenn die Karte dicker ist.
Im Gegenteil.
Ja, stimmt. Man sagt ja immer, da wo es Vieh gibt, die sind dann nicht spezialisiert auf ihre
Dinge. Ja, die machen nichts frisch, die haben alles irgendwie, weiß ich nicht, ist alles dasselbe drin. Und es ist
ja, verstehe ich. Kann ich mitgehen.
Okay, kein großer Hass, aber wo ich denke, und es ist wirklich unpraktisch, wenn du dir was aussuchst. Weil erstmal musst du nämlich checken, das ist dieser ganze Blatt, das ist gleich, aber ist dann vielleicht noch was anderes. Da geht das Gleiche wie bei Deo. Speisekarten gehören auch deutlich effizienter organisiert.
Ja, kann man sehr einfach machen. Du hast einen guten Vorschlag gegeben dafür.
Jetzt, Ulf Poschardt, hast du auch einen guten Vorschlag, wie man den besser machen kann?
Außer, indem dass man ihn cancelt vielleicht oder aus dem Land ausweist. Meine Güte, ich habe mir irgendwie 2, 2,5 Stunden lang Podcast ihn bei Hotel Matze mir angehört.
Oh,
und ich
ja.
habe mich die ganze Zeit ganz doll darüber geärgert, ihn zu hören und mir das anzuhören, aber ich konnte nicht aufhören. Das war ganz schrecklich.
Ja.
Ich habe mich selber nicht gut gefunden in dem Moment. Das war.
Also Ulf Poschardt findet sich ja selber so toll.
Ja. Und, oh Gott, ja.
Und was ich bei Ulf Poschardt, also die einzige redeemable Quality, die ich gebe, ist, ich finde, der hat auf so eine krass überhebliche Art und Weise schon auch Humor.
Hat er, ja. Und müssen wir kurz erklären, wer Ulf Poschardt ist?
Bitte.
Der Chefredakteur der Zeitung Die Welt. Er hat früher mal beim SZ-Magazin geschrieben, ist... nach eigenen Worten früher ein Linker gewesen und mittlerweile im stark konservativen, neoliberalen Spektrum der politischen Meinung angekommen und weiß besser Bescheid als alle anderen.
Und erhebt sich am liebsten über andere. Eigentlich ist das sein Geschäft, dass er sich über andere erhebt.
Ja, hat gerade ein Buch veröffentlicht, Shit-Bürgertum, wo er eine ganze neue Kategorie von Mensch aufmacht, muss man sagen. Ein bisschen wie Sarah Wagenknecht mit ihrer Buchkritik. Also Kritik in Buchform am linken Meinungsspektrum. Das hat er auch gemacht. Kein Verlag wollte es veröffentlichen, hat er das selber veröffentlicht. Mhm. Im Ulf Posch Verlag natürlich. Und ja, ich habe mir aufgeschrieben, Ulf Poschardt ist so ekelhaft selbstgefällig. Mhm, also genau das, was du gerade gesagt hast. In jedem zweiten Satz schwingt immer mit, wie geil er selber ist. Ganz unangenehm. Und ich habe ein Zitat aufgeschrieben, was das, wie ich finde, ganz gut darstellt. Zitat
von ihm?
Ein Zitat von ihm aus diesem Podcast mit Hotel Matze. Ich habe den Descartes'schen universellen Zweifel auch immer auf mich selbst bezogen und bin sozusagen in einem immerwährenden kritischen inneren Monolog verstrickt. Ich habe den Descartes'schen universellen Zweifel auch immer auf mich selbst bezogen. Soweit ich Descartes kenne, ist das einfach faktisch nicht richtig, weil das nicht die Art von Zweifel ist, die Descartes meinte. So, also das mal als
er hat den universellen Zweifel von Descartes auf sich bezogen.
Auf sich bezogen,
also ja. Er schließt sich ein in dieses Universum.
Ja, ja, okay. Aber das ist irgendwie, trotzdem habe ich das Gefühl, nicht richtig Descartes verstanden. Aber das kann, das beiseite gelassen. Wie ja, kann man so einen Satz sprechen und sich immer noch gut fühlen danach? Wie ekelhaft. Und dann sagt er auch noch später solche Sachen wie, auf die Frage mit, müssen nicht die Menschen, also muss man nicht so, ne, die Reichen werden immer reicher, Arme immer ärmer oder immer mehr Arme oder die Schere immer weiter aufeinander. Und da fragt Matsuhisha, ja, ist nicht, das sollte nicht das Ziel sein, dass alle immer gleicher werden. Und er sagt eindeutig, nein, es sollte auf jeden Fall so sein, dass die Ungleichheit steigt, weil das eine gute Gesellschaft ausmacht, aus irgendwelchen Gründen. Und er sagt ja sehr viel, um zu provozieren, aber da merkt man richtig, gerade nach der Länge des Gesprächs, das ist einfach das, was dieser Mann denkt, fühlt und will. Und das ist ganz
mehr
eklig.
Mehr Ungleichheit.
Mehr Ungleichheit. Er möchte mehr Ungleichheit.
Ich weiß gar nicht, ob ich immer mehr Gleichheit will. Also ob ich wirklich komplette Gleichheit will. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
Ja, gut, aber ich, also diskutieren,
mein Ideal wäre eigentlich nicht so sehr auf die Ungleichheit bezogen. Wobei das ist schon so, dass, also das treibt die Leute halt um, weil Ungleichheit zu Neid führt. Sondern darum, dass das, was am unteren Ende des Spektrums ist, super lebenswert ist. Mhm. Es ist also nur um nice to have geht nach oben.
Ja.
Und da kann von mir aus eine große Ungleichheit bestehen.
Ja.
Aber
das meint Ulf Forschert nicht.
Das meint er nicht.
Nee, aber da kann ich mitgehen. Also wenn der ärmste Teil der Welt immer noch gut für sich sorgen kann und nicht hungern muss und sich Gesundheitsversorgung leisten kann und so weiter, klar. Also
Bildung, Gesundheit,
das
Mobilität,
Teilhabe. Minimum ist, dann go for it, mach die Schere auf. Aber
mach die Schere auf. Ja, Ulf Forschert ist schwierig. Aber ich habe damals, als ich noch bei X war, habe ich dem auch gefolgt und ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt von ihm. Weil der ist halt schon, er lässt das raushängen, wie du bewiesen hast, aber er ist schon intelligent. Beziehungsweise er ist ein intellektueller Konservativer oder er gibt sich als so einer.
Ja.
Und er kann das aber auch ein bisschen backen mit einem gewissen Witz und einem gewissen, ja. Also wenn er um sich tritt, dann trifft er halt auch manchmal. Aber es ist halt ekelhaft, dass es ihm so viel bedeutet, um sich zu treten.
Schön, schön gesagt.
Das ist deswegen, ja.
Aber ist das eine Herausforderung oder eine Leistung, beim um sich treten jemanden zu treffen?
Nein, aber also es ist halt so, dass seine Kritik auch durchaus häufig einen Kern hat. Aber er suhlt sich halt da drin und wälzt das aus und ist gar nicht so, dass
er eine
Brücke baut, sondern dass er
und
nur...
Und wenn man quasi gegenteilige, ich sag mal, Argumente vorbringt, dann negiert er das halt komplett. Also er lässt es nicht gleichberechtigt zu von allen Seiten.
Er braucht ein relativ geschlossenes Weltbild, um sein Hobby zu frönen, nach links zu treten. Und deswegen kann er das nicht so richtig zulassen. Das, also wenn jetzt, er macht das eigentlich, im Grunde macht er das so. Jette Nitz hat wäre garantiert ein gefundenes Fressen.
Oh, da wäre ihm fast sogar eine richtige Beleidigung rausgerutscht. Da haben die ganz kurz drüber gesprochen und er hat, glaube ich, sogar sie selber als Beispiel genommen und sagt dann sowas wie, ja, oder sowas wie Jette Nitz hat diese... Sage ich jetzt nicht. Also da war er wirklich ganz kurz Göre. Davor. Wirklich, ich glaube, er hatte Schlimmeres auf den Lippen als Göre. So schien es.
Also die ist für ihn ein super Feindbild. Und er sucht sich halt, das ist halt immer so, das ist so ein Typ, der sucht sich dann irgendeine Aussage von irgendeinem Kreisvorsitzenden der Grünen in Brandenburg raus. Und seziert das dann genüsslich und erhebt sich dann intellektuell darüber, indem er vom gegnerischen Lager, dem linken Lager, etwas nimmt, was auch objektiv dusselig ist und seziert das dann, anstatt sich mit denjenigen zu messen, die ihm das Wasser oder mehr reichen können.
Ja, Robert Habeck ist, Zitat, der schlimmste Wirtschaftsminister, den diese Bundesrepublik jemals hatte.
Aber setz mal Ulf Poschert und Robert Habeck in einen Raum.
Ja, das würde ich sehr gerne. Da geht Ulf
Poschert eher ein bisschen mit 8 blauen Augen raus.
Wahrscheinlich schon. Und er hat so eine ganz widerliche Rhetorik oder vielleicht eher einen Kniff, den er so in seine Rhetorik einbaut. Nämlich, dass er immer Hot Takes raushaut und sie sofort selbst negiert mit dem Satz, hätte ich jetzt fast gesagt, sage ich jetzt aber nicht. Beispiel. Ulf Poschert ist ein richtig heftiger Hurensohn. Hätte ich jetzt fast gesagt, sage ich jetzt aber nicht. Und sowas macht er die ganze Zeit. Also er beleidigt, also das war jetzt ein bisschen sehr vulgär, so vulgär macht er es natürlich nicht. Nein, aber es ist halt die Richtung, dass er halt wirklich harte, auch polemische Kritik an allem äußert, was ihm nicht passt, um es dann wieder einzufangen mit, habe ich jetzt aber eigentlich gar nicht gesagt. Ja. Aber er hat es gesagt, es ist raus. Also der Satz, das Zitat gibt es, aber hat er ja nicht gesagt.
Ja. Ist ein Schwein.
Windiger Aal. Gut, okay. Ulf Poschert, du bist nicht erwünscht, unseren Podcast zu hören. Und wenn doch, sezieren doch mal, mit deinem Hobby nach links zu treten.
Ich?
Nee, Ulf Poschert.
Wen soll er sezieren?
Uns. Unseren Podcast.
Er soll uns
dann kriegen wir Aufmerksamkeit.
Sind wir linker Podcast?
Aus Sicht von Ulf Poschert. Auf jeden Fall. Also dann steht eine Aussage mit, bare minimum sollte sein, dass man sein Leben gut leben kann. Ich habe nicht den Eindruck, dass es sein... Sein
Idealvorstellung und sowas.
Ja, Gott. Er gendert sogar selber ab und zu. Na gut, keine Hörempfehlung, da wird man nur sauer und wütend. Ähnlich wütend war ich, oder ich in diesem Modus habe ich danach den Podcast gehört. Zum ersten Mal eine ganze Folge Lanz und Precht, weil Luisa Neubauer zu Gast war. Und ich das sehr interessant fand, wie das wohl abläuft. Und das war ein wirklich gutes Gespräch. Ein wirklich gutes Gespräch. Und ich muss sagen, ich hätte das vorher nicht gedacht, aber jetzt nur auf diese eine Folge bezogen. Ich dachte eigentlich, ist es auf jeden Fall umgekehrt, aber Precht ist sympathischer als Lanz. Wer hätte das gedacht?
Naja, also Lanz, bei Lanz schwanke ich immer. Meine Grundhaltung zu Lanz ist, das ist ein... Ich finde ihn nicht gut. Um es sehr freundlich auszudrücken.
Ja.
Aber dann gibt es immer wieder so Besprechungen, wo gesagt wird, ja, aber da hat er mal richtig einen Punkt gemacht. Und es gibt auch Szenen, wo er in Talkshows wirklich gut Kontra gibt.
Auf jeden Finger Fall.
In die Runde legt,
nicht locker
die
lässt.
Richtigen Fragen stellt und absolut. So weiter. Er findet sich auch selber, glaube ich, ziemlich gut.
Ja.
Aber Lanz und Precht und Luisa Neubauer sind jetzt so drei Leute, bei denen sich mir erstmal ein bisschen was zusammenzieht, wenn ich denen zuhören muss.
Es war insofern sehr spannend, weil durch seine Art und Weise, das auch so ein bisschen zu führen und seine unbenommenen Fähigkeiten als guter Moderator, der er ja sein kann, nicht immer ist, aber sein kann auf jeden Fall, ist es aber trotzdem so krass auffällig, dass wenn man wirklich nur auf der Inhaltsebene unterwegs ist und genau zuhört, von den dreien Markus Lanz der deutlich unintelligenteste Mensch ist, der an diesem Gespräch teilnimmt und auch nicht so richtig immer folgen kann. So scheint es mir.
Aber wie ist denn Precht dann so drauf? Ich erlebe ihn so selten, aber der hat ja wirklich sich ganz viel Unsinn verstiegen.
Ja, der hat auch wirklich einige Ansichten, die er mir gegenüber jedenfalls nochmal besser argumentieren sollte, damit ich da folgen kann. So ganz allgemein gesprochen, aber der ist halt der Volksphilosoph. Also alles, was man so hinter diesem Begriff so denkt, was vorhanden ist, ist da.
Aber wer ist das Volk, dessen Philosoph er ist?
Bild-Zeitungsklientel. Nicht nur. Auch Welt vielleicht.
Ich verstehe dann den Philosophie-Teil irgendwie nicht so ganz.
Na, das hat was mit seiner auch sehr überbordenden Rhetorik zu tun, die dann einfach auch Worte benutzt, die man nicht benutzen müsste, aber dadurch den Anschein von Intellektualität beinhalten und transportieren.
Mach ich das auch. Ich habe es eben schon gedacht bei der Aussage von Poschert, ob mir sowas auch mal rausrutschen könnte.
Solche Formulierungen meinst du? Ich glaube, also garantiert uns beiden safe, aber ich glaube, es ist die Haltung und Attitude dahinter, die den Unterschied macht. Weil wir machen das nicht, um einen Effekt zu erzielen, sondern weil das halt das ist, was uns gerade in dem Moment einfällt und wir uns halt manchmal daran erfreuen, es aber ja auch reflektieren. Und beim anderen hat man so das Gefühl, das ist so ein Buhnzauber.
Ja, okay.
So, sag jetzt einfache Dinge auf komplexe Art und Weise, damit der gemeine Bildleser denkt, ich bin der Intellektuelle dieses Landes. Wobei die Ideen und Gedanken dahinter jetzt nicht per se unoriginell sind, aber auch nichts Besonderes. Mhm. Also es ist ein sehr gewöhnlicher Mensch, der sehr gut verklausuliert formulieren kann. So würde ich den einschätzen. Und ich glaube, das weiß er auch ein Stück weit, aber auch nicht so weit, dass er sich auch wirklich gut reflektiert damit auseinandersetzt.
Und ja, sonst dann würde schnell er sich nicht damit als Podcast.
Genau, und er wird ja auch schnell, fühlt sich schnell angegriffen und reagiert auch sehr empfindlich. Jan Böhmermann macht ihn ja sehr gut und auch sehr gerne nach, so die Art zu reden und die Art zu formulieren. Ich glaube, das wurmt ihn richtig doll. Das mag er, glaube ich, gar nicht gerne haben. Und dadurch funktioniert es so gut.
Und hatten die eine Kontroverse? Oder
ja, diverse Kontroversen. Aber meistens war es so, Luisa Neubauer und Richard David Precht gegen Markus Lanz. Mhm. Das war ganz, ganz spannend. Und dann hat halt Luisa Neubauer über den Zustand der Welt und die drohende Zukunft auf Basis des Klimawandels auch sehr faktensicher viel erzählt und viel gesprochen. Und bei Markus Lanz war es die ganze Zeit so, aber glaubst du nicht, dass der Mensch als anpassungsfähiges Wesen und mit dem technologischen Fortschritt, der uns bevorsteht, damit wird umgehen können? Und auch da sagt dann Richard David Precht, also Markus, darum geht's doch jetzt hier gar nicht, ob wir jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren damit umgehen können, sondern auch mal die Frage, was ist denn in 100 Jahren oder in 500 Jahren, wenn das sich immer weiter dreht oder auch jetzt die ganzen Folgen für das Klima, die jetzt schon unabwendbar sind, die man aber erst in 50 Jahren so richtig merkt, und das versteht er irgendwie nicht. Man muss das ganz hören, aber ich kann empfehlen, das mit einem gewissen Ulf Poschert-Hass im Bauch zu tun. Das hat mir jedenfalls geholfen.
Obwohl es auch Ulf Poschert oder mit einem Hass? Mit einem
allgemein Hass. Mit einem Hass im Herzen.
Man sollte das mit Hass im Herzen hören.
Genau, dann ist es am besten. Wollen wir mal eine kurze Pause machen?
Ja, ist gut.
Lass uns mal eine Pause machen. Wir machen eine Pause und danach reden wir über
Ketchup-Sorten, die man nicht kaufen sollte.
Okay.
Produkte, die man aufhören sollte zu kaufen.
Aber nicht Ketchup sind.
Nicht Ketchup-Sorte, sondern was anderes. Das war's.
Die beleuchteten Brüder sind bekannt für Sprach- und Sprechverbote und Kaufverbote.
Ja,
wir sind der Verbots-Podcast. Allein deshalb wird Ulf Poschert uns nicht gut finden.
Ich möchte Ulf Poschert verbieten, bestimmte Ketchup-Sorten zu kaufen.
Ich möchte Ulf Poschert verbieten, zu existieren. Nein, in der Öffentlichkeit zu existieren. Sonst wird mir wieder Mordlust angedichtet. Die
das ist nicht viel Dichtung. Notwendig. Attestiert ist das richtige Wort.
Attestiert, ja. Korrekt attestiert. Wie ein guter Hausarzt.
Oh, das hast du nicht gesagt.
Fast
hättest du es gesagt. Nein, du hättest fast gesagt, dass du möchtest, dass Ulf Poschert stirbt. Aber du hast es nicht gesagt.
Dieser Hurensohn. Okay, liebe Freunde und Freundinnen und alle dazwischen und außerhalb. Kurze Pause, bis gleich.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Da sind wir zurück und wir fangen mit einem kleinen Callback an, den ich vorhin vergessen habe. Ist dir bekannt, dass der Schauspieler von Theo Huxtable tot ist?
Nein.
Der ist Tage vor unserer letzten Podcast-Aufnahme verstorben. Und das finde ich deswegen so bemerkenswert, weil du ihn als Vergleich genommen hast.
Stimmt.
Du hast ihn erwähnt.
Ja.
Und wir wussten beide zu dem Zeitpunkt nicht, dass der tot ist.
Ja.
Aber der ist tot.
Ja.
Und ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, warum. Irgendwas Tragisches.
Was für ein Coincidence. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vor Theo Huxtable erwähnt habe. Ich weiß noch nicht, wie der Schauspieler heißt. Aber weißt du, wer heute Nacht gestorben ist?
Heute Nacht?
Ja.
Nein.
Frank Mill.
Wer ist das?
Fußballspieler, Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Nationalspieler, 1990 Weltmeister.
Weltmeister? Nee. Das sagt man.
Frankie.
Malcolm Jamal Warner heißt der Mann.
Mhm.
Hieß der Mann.
Das habe ich schon mal gesehen im Vorspann von der Cosby Show.
Ja, garantiert hast du das schon mal gesehen. Verstorben, arm. Oh, das Internet macht mir jetzt schon wieder einen Strich durch meine gut aufgestellte Rechnung.
Wir sind in Folge 190 dieses Podcasts. Das ist eine runde Zahl. Wir haben schon 19 runde Folgen gemacht.
19?
Ja. Die 10, die 20, die 30, 40, 50,
50,
60, 70, 80, 90, 100.
Ich dachte so als Qualitätsmerkmal. Runde Folge.
Ach so, eine runde Folge. Nein, nein, 19 Runde. Das ist die 19. Das 19. Mal, ist gar nichts Besonderes mehr.
Nee. Ich habe gerade festgestellt, ich wollte eigentlich die Pause nutzen, um ein Stromkabel zu holen. Das mache ich mal eben. Erzähl mal kurz. Am 20. Juli ist er verstorben.
Und frag mich, ja, ich kann ja schon mal sagen, die beiden Sachen, die ihr nicht kaufen sollt. Weder Ulf Poschert noch sonst irgendjemand. Also erstmal ist es wirklich eine Warnung, aber ich fürchte, die Warnung läuft ins Leere, weil außer mir wahrscheinlich niemand auf die Idee kommt, dieses Produkt jemals gekauft zu haben. Geh ruhig.
Moment, wir können warnen beim Schwimmen, weil da ist er nämlich verstorben. Ein Schwimmunfall.
Wir können beim Schwimmen warnen. Also wir warnen beim Schwimmen, vorm Schwimmen. Achtung, macht nicht dasselbe wie wir. Schwimmt nicht, denn es ist gefährlich, wenn ihr eine Disposition habt, die euch dazu bringt, im Pool zu sterben, so wie der Schauspieler von Theo, Malcolm Warner Brothers Movie World. Jamal Malcolm Warner, sind das alles Namen, die da schon vorkamen?
Ja, teilweise auf jeden Fall. Malcolm Jamal Warner.
Ja, also geht lieber nicht schwimmen. Eigentlich doch, geht schwimmen, das ist gut für euch. Aber passt auf euch auf, nicht wenn es gefährlich ist. Nicht zu satt, nicht zu hungrig und nicht bei Herz-Kreislauf-Beschwerden. Und man kann auch einfach mal, es passiert einfach, dass Leute sterben. Man kann jetzt nicht aufhören, alles zu tun, nur weil irgendjemand mal bei der Sache gestorben ist.
Ja, 54.
Ist auch schon mal jemand beim Schlafen gestorben, deswegen hört man auch nicht auf zu schlafen.
Das stimmt, aber wenn viel Strömung ist, sollte man es auch nicht machen.
Nee, ist er in der Strömung gestorben?
Vielleicht. Weiß man nicht.
Wir wissen auch nicht mal, ob er im Pool oder zu Hause oder im Meer.
Anders als bei Felix Baumgartner, der, was wir in der letzten Folge noch nicht wussten, neben dem Pool gestorben ist und nicht im Pool. Nee, nebendran aufgeprallt. Und nochmal möchte ich den Gedanken mit dir teilen, wie doll das wahrscheinlich den Urlaub von ein paar Leuten versaut hat.
Ja, all die Knochen und Gedärme rochen in der Wärme bald sehr streng.
Okay, welches Produkt möchtest du gerne verbieten?
Von Heinz die Sondereditionssorte Ketchup-Gewürzgurkengeschmack.
Ketchup-Gewürzgurkengeschmack?
Ja. Das hat mehrere Probleme. Erstens, die Flasche sieht sehr ähnlich aus wie die des normalen Ketchups.
Grüner Deckel?
Es ist ein weißer Deckel bei Heinz.
Ach, Heinz, ja. Ich dachte, wer macht den Curry?
Ach, Hela.
Hela.
Hela. Nein, es ist eine Heinz-Flasche, die übliche Form. Und unten steht Gewürzgurkengeschmack in so einem kleinen grünen Pfeil. Und ich kaufe ja einfach immer so alle Produkte, die irgendwie ein bisschen anders sind. Und da habe ich doch so ein bisschen gedacht, das ist vielleicht der Versuch, ein Produkt zu machen für Hotdogs, wenn man keine Gewürzgurken hat. Da hat man schon beides in einem.
Ja.
Aber ansonsten möchte man eigentlich keinen Gewürzgurkengeschmack in seinem Ketchup haben. Aber eigentlich ist Gewürzgurkengeschmack gar nicht so schlimm.
Ja, ich würde sagen, es kommt drauf an, wofür du den Ketchup
benutzt. Ich weiß nicht, für Pommes würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Nee, auch wenn ich aber Essig das gerne mag.
Ich esse extrem gerne Käsebrötchen mit Gewürzgurke drauf.
Ja.
Und dann könnte ich mir auch vorstellen, statt Gewürzgurke, Gewürzgurken-Ketchup.
Tu es nicht, denn es schmeckt richtig doll, einfach im Wesentlichen nach Staub. Es ist ein ganz komischer, muffiger, ekelhafter Geschmack. Und ich habe mich dann durch eine halbe Flasche irgendwie durchgequält. Ich habe dann tatsächlich Hotdogs damit gegessen, aber auch das war nicht gut.
Mm-hmm.
Ja, und dann habe ich am Ende fast eine halbe Flasche weggeworfen.
Oh, das ist ungewöhnlich für dich.
Ja, ich konnte nicht mehr. Ich habe aufgegeben.
Okay.
Also wirklich eine Warnung. Ich glaube nicht, dass ich weiß nicht, wie das durch die Produkttesterei gekommen ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den. Wahrscheinlich gibt es den schon nicht mehr. Wahrscheinlich gab es nur eine einzige Flasche. Das war irgendwie ein April-Scherz oder das kommt auch hin von der Jahreszeit, als ich den gekauft habe.
Du bist der Einzige, der da auch eingefallen ist. Okay, also die beleuchteten Brüder sagen Nein zum Gewürzgurken-Ketchup von Heinz.
Heinz. Und ich sage auch Nein zu einer Sache, die sehr, sehr häufig gekauft wird. Und ich möchte, dass das nicht mehr passiert. Und vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die noch dem Irrglauben aufgesessen sind, dass das etwas Gutes wäre, das vielleicht in Adventskalender zu tun oder zum Nikolaus der besten Freundin an einem kalten Tag zuzustecken. So Handknickwärmer.
Oh.
Diese kleinen Dinger mit dem Gel drin, die knickst du und dann werden die warm und dann musst du sie wieder in den Topf tun und damit sie wieder, in der Theorie ein super Produkt.
Mhm.
Die sind so kacke. Die sind so, also die halten so kurz nur warm. Und dann hat man die immer bei sich. Und dann weiß man immer nicht, ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sie schon knicken soll? Und dann knicken sie und es ist geil beim ersten Mal. Die kristallisieren so durch.
Ja,
und
dann werden die hart.
Und dann werden die hart. Und dann hast du sie. Und dann hast du sie aber immer nur, du brauchst eigentlich für beide Taschen schon mal jeweils ein. Und im Endeffekt haben alle Leute in ihren Wustschubladen zu Hause immer so 7 von diesen Dingern, weil die von ihren Tanten und Freundinnen und so die ständig geschenkt bekommen. Und die kann man auch nicht so häufig wieder benutzen, wie man denkt. Die kann man so 2, 3, 4, 5 Mal vielleicht nochmal in.
Echt? Nur so selten?
Ja, relativ selten. Und dann liegen die. Und jetzt habe ich gerade unsere Schlüsselschublade und da kam mir so ein Eisbär, so ein süßer kleiner Eisbär. Und ich denke immer, wie viele von den Dinger werden jedes Jahr verkauft und produziert und wie viele werden wirklich benutzt und geben angenehm warme Hände. Und du kannst sie eigentlich auch wirklich nur richtig in den Taschen benutzen. Und wenn du im Winter in Hamburg unterwegs bist und deine Hände in den Taschen hast, ist eigentlich alles gut. Und es ist ja auch noch so, dass du, wenn es so kalt ist, dass du die brauchst, hast du eigentlich Handschuhe. Und in die Handschuhe, das ist alles von übel. Und es ist ein Produkt, wo man sehr leicht glaubt, dass es geil ist. Und wenn man ganz genau hinguckt, braucht es niemand. Und trotzdem werden sie immer gekauft und verschenkt.
Ich glaube, ich kann dir ein klein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Erstmal mit der Information, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so ein Ding besessen habe. Weder selber gekauft noch geschenkt bekommen. Also das,
du bist doch nicht die Zielgruppe.
Das ist mir schon mal fremd. Aber ich kenne diese Dinger und zwar aus einem ganz konkreten Anlass heraus. Mein Bruder, mein älterer Bruder, der nicht du bist, wissen vielleicht nicht alle, die diesen Podcast hören.
Ich bin der andere
Bruder. Du bist auch nicht mein jüngerer Bruder. Nee. Der ist früher als Jugendlicher, also mit 13, 14, 15, ganz oft und regelmäßig mit meinem Onkel zu St. Pauli Heimspielen gegangen. Ja. Und da war das irgendwie so ein Ding, dass wenn die halt so im Winter, so im Dezember, Januar, Februar.
Oh, das kann kalt werden auf Dauer.
Kann es kalt werden, weil man steht ja auch in der Regel die ganze Zeit. Also man bewegt sich nicht. Das ist gut, wenn man so einen kleinen Boost hat. Und da wurde dann immer der Handwärmer mit Knicklicht ausgepackt. Und da fand ich den Anwendungsbereich sehr plausibel.
Ja, also ich sage auch nicht, dass die rundheraus scheiße sind. Ich glaube nur, dass es nicht im Verhältnis steht, wie die viel von den Dingern produziert werden. Und wie viel davon gekauft werden.
Ich dachte bis eben, man kann die unbegrenzt benutzen, ehrlich gesagt. Weswegen ich jetzt davon ausgegangen bin, dass da nicht Leute über Gebühr viele von haben.
Nee, man kann die nicht unbegrenzt benutzen.
Okay.
Also der Eisbär zumindest, der ist dann noch so ein bisschen so mau, der kristallisiert einfach nicht mehr richtig durch. Und dann war aber nichts mehr mit Wärme.
Wie funktioniert das? Chemisch? Physikalisch? Was ist das? Und was man da knickt, ist doch nichts anderes als eine kleine Metallplatte.
Ja, die muss so eine Kettenreaktion in Gang setzen.
Ja. Aber was passiert da?
Und bei der Kettenreaktion verändert sich das und dann gibt es Wärme ab über einen gewissen Zeitraum, auch wirklich über einen zu kurzen Zeitraum.
Was ist das für ein Zeug? Das speichert ja offensichtlich die Wärme, die man da reingibt, indem man das in kochendes Wasser legt.
Aggregatsveränderung ist es ja. Und das ist von fest
ja, zu flüssig. Ja, aber normalerweise ist es ja so, bei Wasser zum Beispiel, wenn Wasserdampf abkühlt und flüssig wird, dann verliert es ja die Energie. Aber da führt man Energie zu und die muss ja irgendwie erhalten bleiben und erst wieder ausgelöst werden.
Es verliert doch nicht die Energie, wenn es flüssig ist. Es verliert Energie und wird deswegen flüssig.
Ja, beides.
Es gibt doch nicht Energie ab, wenn Wasser schmilzt.
Doch. Ja. Schmilzt? Warte.
Ja, wenn es flüssig wird, ist es schmelzen.
Ja.
Ja.
Ich habe es gerade von Gas in flüssig gedacht, aber müsste ja so weitergehen.
Das ist...
Es gibt Energie ab.
Oh, wie heißt das noch? Es gibt dieses geile Ding, sublimieren. Das ist, wenn es direkt von fest zu Gas für mich wird.
Haben wir auch in irgendeiner sehr frühen Folge schon mal drüber gesprochen. Das kommt mir bekannt vor.
Sublimieren. Ja, weiß nicht, was da am Laufen ist. Aber es ist schon ein cooler Effekt. Also wie gesagt, das ist der Wolf im Schafspelz, diese Dinge.
Ja, okay.
Und das ist, glaube ich, so vermeidbar. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, man hört insgesamt vielleicht auf mit den, also kleine Geschenke, schön und gut, aber hört auf mit diesem Tant. Die Leute kaufen zu viel Tant. Sachen, die keine Funktion haben, die rumstehen.
Schlechtes Beispiel, hat eine eindeutige Funktion.
Ja, oder eine schlechte Funktion, haben nicht so funktioniert. Da muss man genau hingucken. Aber es gibt Sachen, die offensichtlich sind. Wie irgendwie, keine Ahnung, der kleine Stoffwichtel, den man noch dazu stellt, der dann da rumsteht und eigentlich ziemlich hässlich ist und dann schmeißen ihn alle weg. Achtet ein bisschen darauf, dass die Dinge, die ihr kauft, auch sinnvollerweise produziert wurden.
Wegen der Nachhaltigkeit?
Einfach ein bisschen ressourcensparender umgehen. Gebt nicht irgendwie den Leuten Grund, Fabriken anzuschmeißen für Scheiße, sondern
ich glaube, es funktioniert umgekehrt. Die Fabriken machen das, weil sie denken, sie werden es los und dann werden sie es los.
Funktioniert nur, genau, und weil sie es loswerden, gibt es Nachahmer und funktioniert es immer weiter und die Fabriken müssen nicht geschlossen werden, aber die Leute, Schließt die Fabriken, entlasst
sorgt
die
Leute. Sorgt für mehr Arbeitslosigkeit.
Arbeitslosigkeit für alle.
Hauptsache, das Bärminimum der Existenz ist immer noch gut.
Aber wenn alle arbeitslos sind, brauchen sie wieder so Handwärmer.
Weil sie dann auch obdachlos werden und viel draußen sein müssen.
Oder? Also als kleinen Boost verstehe ich das. Nach dem Moment, wenn du irgendwann merkst, oh Gott, jetzt frieren mir die Hände wirklich ab. Und jetzt habe ich noch gespeicherte Wärme dabei.
Ich muss nicht reingehen. Ich finde dein Argument, also wenn man so von A nach B geht, finde ich das total nachvollziehbar zu sagen, dann reichen die normalen Taschen. Dann braucht es oder diese Handschuhe nicht. Ja. Oder Handschuhe
alternativ. Du musst ja die Handschuhe dafür ausziehen dann, um das die Wärme
nicht mehr. Weißt du, was ich eigentlich dachte, was du sagen willst? Also so angefangen hast mit, ja, und vielleicht im Adventskalender und aber es ist immer scheiße und hält nicht das, was es verspricht. Kennst du diese dicken Schokolollis, die du in heiße Milch reintunken sollst, damit es sich auflöst und ein leckeres Schokogetränk ergibt?
Ja, die kenne ich, die kosten sehr viel Geld.
Die kosten viel Geld, die sehen cool aus, ja, muss man sagen. Also von daher ist es als Geschenk schon geeignet, ja. Aber in der Funktion, was sie eigentlich können sollen, sind sie eine irrsinnige Enttäuschung, weil entweder schmelzen sie nicht vollständig oder du musst die Milch so heiß machen, dass sich die ganze Zeit so eine ekelhafte Haut darauf bildet. Das will ja auch kein Mensch. Und dann schmeckt das auch alles nicht so geil. Nee.
Das ich hab mal so im Penny gab's so das in richtig billig. Das waren so kleine Chips, so wie, es gibt irgendeine Süßigkeit, die auch so ist. So platte, runde Schokotaler. Mhm. Mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Vanille, Zimt oder keine Ahnung. Das war einfach nur Palmfett, glaube ich.
Und meistens noch mit irgendwelchen Feststoffen drauf, so irgendwelche Zuckergusssternchen oder Marshmallows, genau.
Ja. Ja, richtig. Und dann gibt es auch noch diese so für 10,49 Euro dann so Kuchen im Glas, wo das so richtig schön geschichtet ist, wo du dann die Zutaten für einen Kuchen hast, in so einem hübschen, dekorativen Glas. Und das ist alles dieser Geschenke-Deko-Wahn. Mhm. Da kann man als Gesamtgesellschaft ordentlich vorankommen, glaube ich. Das
indem man das lässt.
Indem man das lässt.
Okay.
Und wenn ihr eine Aufmerksamkeit machen wollt, dann backt einfach Plätzchen. Das ist toll. Aber nimmt nicht dafür den vorgefertigten Keksturm, der zu teuer ist. Sondern geht einfach zu eurem Supermarkt und kauft euch Mehl und gemahlene Haselnüsse und so.
Milch und Eier. Mhm. Oder vegan mit anderen Zutaten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie sowas vegan funktioniert. Was nimmt man denn da als Ersatz?
Statt Eier meinst
Statt
du?
Statt Eier und Milch.
Ja, Milch gibt es ja einfach Hafermilch.
Ja. Und Eier?
Und Eier ist schwierig. Es gibt ja ganz viele Kuchen, die vegan sind. Schmeckst du auch. Der Teig ist dann halt anders. Er ist meistens dichter, fester. Mhm. Nicht so lecker. Eier ist schwierig zu simulieren.
Eier ist schwierig zu simulieren. Da spricht eine gewisse Transfeindlichkeit aus dir. Ich habe ja vor einigen Folgen diesen sehr leichten, guten Lifehack mal mitgegeben, dass man immer, wenn man eine Sirene hört, sich sagen soll, da hat jemand gerade einen schlechteren Tag als ich.
Ja.
Und ich möchte eine ähnlich leichte, für viele Menschen jedenfalls, einen leichten Tipp geben, der auf einer These von mir aufbaut, nämlich alle Menschen, alle, auf der ganzen Welt, alle werden zu wenig gestreichelt in Abhängigkeit davon, wie schön es ist versus der Aufwand, den es für Menschen bedeutet. Natürlich geht das jetzt nicht für Menschen, die alleine leben und einsam sind. Das ist mir klar, dass das für die nicht einfach ist. Aber alle Menschen,
Kuscheltherapie und solches alles. Nicht deswegen, aber es gibt ja sogar extra Kuscheltherapie.
Aber alle Menschen, die in einer Beziehung sind, insbesondere in einer langjährigen Beziehung,
sollten häufiger gestreichelt werden.
Sollten und selber streicheln. Weil streicheln ist überhaupt gar nicht aufwendig. Das ist nicht mal nervig. Das ist nicht wie Massage. Jemanden zu massieren ist super nervig. Ja. Finde ich schrecklich. Mag ich gar nicht gerne. Ist anstrengend. Dann tun irgendwann so die Daumenbeine weh. Dann macht man sich Vorwürfe, dass man so schlecht trainierte Daumenbeine hat, ohne sich bewusst zu machen, dass es einfach wenig Grund gibt, die Daumenbeine zu trainieren. Also du bist ein Massageprofi. Ja. Oder machst du es beruflich. Aber nur dafür, weiß ich nicht, ich mag das einfach nicht gern. Aber streicheln.
Streicheln kann der Arm aber auch lahm werden.
Ja, aber dann kann man auch mal die Armposition wechseln oder es dann auch lassen. Aber dann hat man es ja vorher gerade nun gemacht.
Ja.
Und gestreichelt werden
auch sagen.
Und gekrault werden,
wunderbar. Kraulen ist eigentlich noch besser als streicheln.
Ja, ich würde sagen, das kann man so in eine Kategorie nehmen. Es ist auf jeden Fall immer schön.
Mein Papa hat das mal Kratzeln genannt.
Kratzeln.
Ich habe mich früher manchmal dann einfach neben meinen Eltern ins Bett gelegt und habe dann immer schon so mein T-Shirt so hochgezogen. So
ja.
Und gesagt, ich werde hier gekratzelt werden, weil das das Beste war.
Ja.
Rücken, Arm und Kopf.
Ja, wunderbar. Und das kann man sich doch auch sehr einfach gegenseitig gönnen, ohne dass es sehr aufwendig ist.
Ja.
Es ist extrem schön, am Receiving End davon zu sein und wenig aufwendig am Giving End.
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Leute und manche mögen das ja auch nicht so gerne. Weil
ja, dann,
aber na klar, du hast grundsätzlich auch, stimmt das, was du sagst.
Ich glaube auch bei den Leuten, dann ist es halt da nicht kratzeln oder krauen, sondern ist es da tatsächlich streicheln oder nur berühren. Vielleicht ist es ja, nur berühren.
Hand auflegen.
Hand auflegen und Wärme spenden, whatever. Und dann ist das schön. Und man hat mit wenig Aufwand was sehr, sehr Gutes
getan. Ja, Haut auf Haut ist gut.
Haut auf Haut ist gut, Bewegung auf Haut ist gut.
Ja.
Liebe schenken.
Ich habe den Gedanken neulich auch tatsächlich schon mal gehabt, dass ich dachte, dass da dann, also eigentlich sehr ähnlich wie du, dass da ein Missverhältnis besteht zwischen dem, wie gut es ist und dem, wie häufig es zu selten,
wie häufig es zu selten gemacht wird. Ja. Richtig. Und nochmal, es ist so wenig aufwendig, und man selber freut sich und dann kann man es ja selber auch nochmal anderen Leuten im direkten Umfeld anbieten. Und dann ist es doch irgendwie, da haben doch alle was von.
Streichelt euch häufiger.
Streichelt und krault und kratzelt.
Kratzelt
euch.
Kratzeln.
Ja. Kratzelt, alles über Kratzeln.
Ja.
Und dann neuen Folge 190, alles über das Kratzeln.
Finde ich gut. Ich habe aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, habe ich mal vor längerer Zeit den Wikipedia-Artikel zum Mexikaner in meine Handy-Notizen gemacht.
Den Drink?
Ja.
Ja, nicht den Menschen.
Ursprünglich wurde das Korn gemacht. Ich weiß nicht warum. Wollen wir mal erforschen, ob es da einen Grund für geben könnte?
Was? Grund für was?
Das in die Handy-Notizen zu schreiben.
Ach so. Also du hast nur Mexikaner aufgeschrieben und meintest den Drink. Du meintest nicht
Link
das Volk.
Verlinkt, den Artikel, den Wikipedia-Artikel verlinkt.
Ja, guck doch mal rein. Du hast ja gar nicht deinen Flugmodus.
Vielleicht, nee, habe ich jetzt die letzten Folgen nie mehr gehabt, weil es keine Probleme gab. Ich glaube, vielleicht ist es nicht so spannend. Ich glaube, es ging um die Herkunft, weil ich mit irgendjemandem darüber geredet habe, wo der herkommt.
Wissen Menschen außerhalb von Hamburg sofort, was Mexikaner ist?
Ich habe nämlich in Berlin darüber gesprochen, da ist er auch schon angekommen.
Okay.
Und ich glaube, da ging es genau um die Frage, wo kommt er her? Und ich habe festgestellt, ja, es ist ein Hamburger Getränk.
Ja, es handelt sich um einen Schnaps, als Shot getrunken, sehr tomatig und ein bisschen scharf. Du sagtest gerade auf Kornbasis, ich kenne es auch auf Wodka-Basis.
Tequila gibt es auch.
Okay.
Ursprünglich Korn, oft Wodka und Tequila, Tomatensaft, Sangrita. Was ist denn Sangrita? Ein Getränk aus Frucht- und Gemüsesäften aus Mexiko. Tabasco-Soße, Salz und Pfeffer. Ähnlich einem Bloody Mary.
Ja, nur halt als Shot.
Aber und viel schärfer. Stärker gewürzt und als Shot.
Ja.
Genau. Und die Geschichte ist, dass in Hamburg der Gastronom Mike Coloni. Das ist doch halt nicht sein echter Name, oder? Das ist doch sein Budenname.
Aus der Coloni-Bande.
Hat 1987 in seiner Hardrock-Kneipe Steppenwolf auf St. Pauli das Ding serviert. Er hat es als Notlösung entwickelt, um den Geschmack eines billigen Obstbrandverschnitts zu überdecken.
Ja, ist gut.
Den er versehentlich anstelle von Korn angekauft hatte und dessen schlechten Eigengeschmack er übertünchen wollte. Mit dem Resultat war Coloni zufrieden und es wurde, nachdem der Obstler verbraucht war, mit Korn gemixt und auf die Karte gesetzt. Der Name geht auf den scharfen Geschmack zurück, der, Zitat, irgendwie an Mexiko gehört.
Zitat von wem?
Von dem Typen.
Von Coloni.
Das klingt sehr nach einer hamburgischen Reeperbahn-Geschichte. Ja. Also Mexiko. Während Coloni den Schott nicht gerne trank, ich mochte das Zeug nie, aber er war mit dem Resultat zufrieden, war der Mexikaner für 99 Pfennig sehr beliebt. Bald darauf kopierten andere Kiezwirte das und es wurde zum Kult auf St. Pauli. Das Rezept für seine Originalmischung gab er erst bekannt, nachdem sein Betrieb 2008 geschlossen hatte.
Das Gute beim Mexikaner oder das Interessante ist, dass es nicht, keine Ahnung, wie Jägermeister oder Sambuca oder so, überall gleich schmeckt, sondern wirklich jeder Laden das selber zusammenmixt.
Ja.
Und da gibt es halt sehr gute.
Ja.
Und da gibt es ganz fürchterliche.
Richtig.
Und da kann man sich dann so seinen Stammladen raussuchen, der den Mexikaner so macht, wie man ihn selber gerne trinkt.
Und irgendwann ist aber das Ding, wie all diese Sachen unvermeidlich, in Laden gekommen als kaufbare Flasche.
Ach echt, man kann ja Sikana fertig kaufen.
Ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bestimmt. Und das ist dann ist es so ein bisschen tot. Das war so, wie als die Donuts damals ihre Live-Zugabe dann doch auf Studio aufgenommen haben.
We're not gonna take it.
Ja, das funktioniert nicht. Aber schön finde ich auch das Zitat, der Tomatentrunk sei ein hervorragender Agent, mit dem man Leute für Cocktails begeistern kann. Ein Katapult, mit dem man die Augen nicht nur zum Tränen bringen kann, sondern auch dazu, dass man sie für Cocktailkultur öffnet.
Was ist die Quelle von dieser Aussage?
Die Quelle davon ist Stefan Adrian, der kleine Schafe in mixology.eu.
Mixology.
Tja.
Sowas steht da bei Wikipedia.
Ja,
das wird irgendwelche zitiert. Random Dudes in einem alkoholfreundlichen Forum posten.
Ja.
Und das ist dann ein Fakt. Na gut.
Ist auf jeden Fall irgendwie eine. Das war immer so eine kleine, schöne Hamburgensie, so eine Besonderheit, mit dem man Leute, die in Hamburg waren, können sagen, jetzt gibt es noch Mexikaner. Weil, und sowas ist ja nicht mehr so häufig so, dass man sowas noch hat.
Das war auch mal der Krog.
Ja.
Pass auf.
Und das Franzbrötchen natürlich.
Ja, den Hype habe ich ja nie verstanden. Ne?
Neulich hatte ich beruflich habe ich Leute aus Hannover empfangen und habe einen Termin mit denen und hinterher muss ich bedanken und verabschieden und gesagt, so, und wir gehen jetzt noch in Franzbrötchen.
Haben die gesagt?
Ja.
Oder hast du vorgeschlagen?
Nee, die haben das gesagt.
Okay.
Und ich habe ihnen dann direkt gesagt, ihr geht jetzt da runter, dann rechts, dann links und da ist es gut.
Mhm.
Ja, Mexikaner hätte ich vielleicht noch mehr punkten können. Ich finde das schon ganz cool. Ich finde, das, wie du meinst, das ist, wenn man dann so unterwegs ist, ist es nochmal irgendwie eine andere Palette, die man sich zuführt, als dieses übliche, noch eine süße Pampe oder ein harter Schnaps.
Ja, das ist halt so eine Art von Geschmack bei einem alkoholischen Shot, den man nicht so erwartet und der jetzt auch nicht so üblich ist.
Ja, genau.
Ja. Wilde Abende mit Mexikanern verbracht. Oder Mexikaner haben viele meiner Abende sehr wild gemacht, sagen wir es mal so rum. Ich habe da gute Erinnerungen dran.
Ja.
Sehr gute Erinnerungen. Mexikaner. Ich habe auch eine Handy-Notiz, die ich aber gar nicht mehr zuordnen kann. Und vielleicht wird daraus nichts.
Das war ja bei mir so ähnlich.
Ja, aber du hattest ja noch quasi weiter für den Link. Immerhin. Aber ich habe den nicht. Ich habe nur ein Wort mit Ausrufezeichen. Subway-Shirts. Und das war ist nicht so lange her, dass ich es aufgeschrieben habe.
Mit Ausrufezeichen.
Ja, Subway-Shirts.
Oha, ist das U-Bahn oder der Laden Subway?
Habe ich auch schon überlegt, aber ich wüsste jeweils nicht, was ich da mit hätte meinen können.
Leute, die Subway-Shirts tragen, dass das seltsam ist, irgendwie das als so, als ob das cool ist. Oder Coca-Cola kann man sich noch vorstellen.
Habe ich noch nie bewusst gesehen, dass jemand außerhalb von einem Subway-Laden Subway-Shirt anhatte, glaube ich.
Vielleicht doch. Da hattest du einen Mexikaner zu viel, hast jemanden im Subway-Shirt gesehen und dachte,
das muss ich aufschreiben und darüber reden. Nee, kann ich leider wirklich nicht, kann ich nicht.
Ich glaube, es muss die Fast-Food-Kette sein. Ich glaube nicht, dass es.
Ja, ich glaube auch nicht, dass ich bei U-Bahn tatsächlich das dann mit Subway, ja.
Oder ist es aus New York?
Nee, viel später. Viel, viel später.
Okay, ja, aber die Notiz auch abgehauen.
Ja, tut mir leid. Ich dachte, vielleicht kriegen jetzt wir noch was daraus. Ich kann sie löschen. Folgende organisatorische Überlegung. Ich würde gerne mal kurz ein schweres und wenig lustiges Thema ansprechen, nur um es mal von der Seele gesprochen zu haben. Und dann möchte ich mit irgendwas Lustigem enden. Kriegen wir das hin?
Wenn du noch was Lustiges hast, ja.
Hast du nix?
Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich bin irgendwie ganz leer.
Ganz leer. Vielleicht nichts Lustiges, aber etwas was Brüderiges hätte ich was vielleicht zum Brüderige. Abschluss. Aber ich muss einmal trotzdem jetzt was Ernstes ansprechen, weil wir auch extrem lange nicht mehr auch für mich bewusst darüber gesprochen haben, muss ich es jetzt trotzdem einmal thematisieren, um es runterzukriegen. Gaza.
Ich habe gehofft, dass du nicht Gaza sagst.
Ja, es tut mir leid. Ich möchte, also es muss wirklich nicht lange sein, aber ich stelle fest, dass, ach, ein harter Turn jetzt, es tut mir leid. Aber ich lese das hier die ganze Zeit in meinen Notizen, weil mir das ein Bedürfnis ist, das einmal kurz auszusprechen.
Sprich dich aus.
Und dann können wir es auch gern schnell beenden. Aber ich merke einfach, wie mich dieses Thema so doll belastet, dass ich mich aktiv dafür entscheide, dass wegzudrücken, so gut ich kann.
Ja.
Was dazu führt, dass wenn Nachrichten im Fernsehen laufen und dieses Thema wird angeschnitten, dann schalte ich weg. Und zwar nicht, weil ich es ignorieren möchte oder weil ich denke, so, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da, sondern weil mich das so krass frustriert, dass die ganze Welt sieht, wie viel Unrecht da passiert und nichts Richtiges unternommen wird, um das zu verhindern.
Doch, Friedrich.
Ja, Friedrich Merz mit seinen scheiß Flugzeugen, wo alle ExpertInnen sagen, das kannst du auch eigentlich genauso gut lassen.
Und er hat selber gesagt, es sei symbolisch.
Ja, toll, hilft nicht. Das hilft ja nicht, nichts am Grundproblem. Und dann fucking Netanyahu, der jetzt sagt, wir sind erst zufrieden, wenn uns Gaza komplett gehört.
Ja.
Und natürlich, und das darf man ja dabei nicht vergessen, dass es sehr gute Gründe dafür gibt, dass das alles angefangen hat und man und Israel als Opfer da drin stand. Aber nach allem, was da jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, dass es alles so weitergefahren wird und alles so weitergeführt wird und Deutschland immer noch Waffen liefert und der Großteil der Welt immer noch sagt, alles klar, mach mal, das geht nicht. Das kann man nicht mehr rechtfertigen mit dem 7. Oktober.
Was hat Merz jetzt zuletzt gesagt, dass er, wenn jetzt nicht humanitäre Hilfe passiert, dann müsse er über weitere Schritte nachdenken oder so.
Ja, laber.
Grübelkammer. Ja, es ist entsetzlich und jetzt ist ausgerechnet, ist jetzt aktuell die Diskussion konzentriert sich auf die Hungerfotos auf beiden Seiten.
Ja, natürlich.
Hungernde israelische Geiseln, hungernde Kinder im Gazastreifen.
Und was ist jetzt wahr und was nicht? Was kann man glauben? Oh, wo kommt Gott. Das her?
Ja, da will man wirklich nur noch abschalten.
Es ist doch furchtbar. Es ist doch so krass frustrierend. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass die ganze Welt sieht, dass da seit Monaten bis Jahren Unrecht geschieht und nichts passiert, um das zu verhindern.
Nee, ich frage jetzt, was kann denn passieren?
Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, aber irgendwas wäre schon mal ein Anfang.
Also es gibt ja alle möglichen Hilfsgüter und die kommen, also es funktioniert nicht. Es ist einfach richtig, richtig, richtig schrecklich.
Weil es aktiv neulich, und bewusst verhindert wird.
Ich habe neulich noch mal einen Artikel gelesen, einen langen Artikel dazu in der Süddeutschen, den ich sehr interessant fand. Der hatte ein bisschen den Händel, dass dieses Massaker vom 7. Oktober, dass das die Initialzündung für alles war, was jetzt passiert ist.
Mhm.
Und dass dadurch ein Zug angefahren wurde, der nicht mehr aufzuhalten ist. Und im Grunde war das Fazit des Artikels, liebe Welt, findet euch damit ab, da passiert einfach jetzt gerade Atrocities, die man sich nicht vorstellen kann. Und das ist so. Und es ist auch so, dass da nochmal eingeordnet wird, die Rolle von Iran und das, was die Hamas gemacht hat, auch nicht abgesprochen war. Dass auch Iran davon überrascht war. Und dass das einfach ein komplett bescheuerter Alleingang war. Und dass das aber Netanyahu die Tür geöffnet hat,
ja,
das zu tun, was er tun wollte und was er tun will. Und
das verhält sich wie der 11. September zum Irakkrieg.
Ja, nur das, also in dieser Artikel war noch mehr so geschrieben, also der hat in keiner Weise weggenommen, also er hat die Grausamkeiten in Gaza nicht heruntergespielt und hat trotzdem es irgendwie geschafft, so ein bisschen die Verantwortung komplett Hamas zuzuspielen. Aber das war, ich kann das gar nicht so ganz gut zusammenfassen, aber der hat mich irgendwie sehr, das war eine ganz andere Perspektive nochmal und sie war aber ein bisschen fatalistisch. Sie war ein bisschen, das passiert jetzt. Das passiert jetzt vor den Augen der Welt und hat eigentlich nur dargestellt, warum das nicht aufzuhalten ist. So lange bis
Gaza, das kann ich nicht akzeptieren, dass man einfach sagt, das ist jetzt so, lass nee, die Kinder können, und unschuldigen nee. Menschen im Gazastreifen, die nichts mit der Hamas zu tun haben und sich nichts. Sogar in diesem Umfeld trauen, gegen die offen zu demonstrieren, ja. Was ja, also das ist ja wirklicher Mut. Ja. Also das ist ja nicht wie ich gehe in Hamburg gegen rechts auf die Straße, sondern das ist ja, da kannst du ja sterben, wenn du das in der Öffentlichkeit so äußerst und die leiden und sind kranke, also sind Schachfiguren in einem kranken politischen Spiel.
Ja.
Und das ist auch nicht das einzige Beispiel. Man muss ja nur in andere Regionen der Welt gucken. Da hat man vergleichbare Tragödien, die man sehr besprechen könnte. Aber das ist ja nun mal einfach gerade so ein nicht wegzubekommendes Thema. Und die ganze Welt schaut drauf und trotzdem passiert es weiter.
Ja.
Da, Das finde ich nicht gut.
Nein, das ist das Gegenteil von gut. Das ist, vielleicht kann man sagen, dass das Gegenteil nicht mal gut ist. Vielleicht ist es ja so schlimm,
ja,
dass das Gegenteil dessen, was in Gaza passiert, nicht gut ist. Ja, ich kann dir keinen Olivenzweig oder wie das heißt reichen. Ich kann keine Brücke bauen. Es ist
es ist einfach nur eine Tragödie.
Und ich glaube, was so Schlimmes ist, ich glaube, das Beste, was den Menschen noch passieren könnte, wäre, wenn die komplett evakuiert werden.
Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, es war sogar mal wieder der schlaue Mensch John Stewart, der gesagt hat vor kurzem, Leute denken oder haben Angst, dass wenn man jetzt Israel für die Art der Kriegsführung kritisiert, dass es antisemitisch sei und dass man damit den Leuten, die Israel das Existenzrecht aberkennen, Vorschub leistet und so. Und er hat einfach gesagt, das jetzt nicht anzusprechen als fehlerhaftes Verhalten, das ist antisemitisch. Weil das gleichsetzt, dass diese kranken Entscheidungen dieser fürchterlichen Rechtsregierung, dass das Israel repräsentiert. Und das ist ja eigentlich
ja, und so, dass es auch so eine Art von Völkermord herunterspielt, was auch nicht im Sinne einer antisemitischen Haltung sein kann.
Richtig.
Historisch betrachtet.
Richtig.
Oh,
ist das schwierig.
Also, es ist tatsächlich so, dass jetzt mal so rein völlig inhuman machtstrategisch hat Israel aus diesem schrecklichen Attentat die gesamte politische Lage für sich zum Positiven verändert.
Das ist so, ja.
Es geht nicht um das, was mit Gaza passiert, sondern es geht um das, was sie in Syrien, Jemen,
Iran.
Iran, vor allen Dingen Iran, was sie dort machen konnten jetzt. Die gesamte Phalanx gegen Israel ist zusammengebröselt.
Ja.
Und das sagen auch alle. Israel hat auf Jahrzehnte hin das Machtverhältnis da neu sortiert. Und das ist auch keine schlechte Nachricht, diese Sache an sich, weil da glaube ich wirklich nachhaltig einiges an Terrorismus eingedämmt wurde. Aber
es wurden auf Basis dieses Krieges viele sehr böse Menschen getötet.
Das auch.
Ja.
Und auch wirklich strukturell Machtverhältnisse verändert. Aber das, was jetzt passiert, das ist doch schon wieder der Boden, auf dem der nächste Antisemitismus
Richtig.
Und der nächste Israel-Hass oder der aktuelle schon auch wachsen wird. Deswegen, ich bin mir auch nicht so ganz im Klaren über die Strategie, ob das einfach so ein Ego-Ding von Netanyahu ist, nach dem Motto, jetzt machen wir die Schweine platt und jetzt vereinnahmen wir das. Ob der einfach wirklich komplett inhuman ist oder ob er das als Kollateralschaden für irgendwas nimmt, was aus seiner Sicht ein Greater Good ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist unerträglich, du hast völlig recht. Ich nehme auch sehr viel Abstand davon und gucke weg. Die Welt guckt hin und ist empört oder sie guckt weg. Aber nach allem, was ich gelesen habe, kann jetzt weder ein Friedrich Merz, noch ein Donald Trump, noch irgendjemand auf der Welt das wirklich aufhalten.
Aber schon mal keine Waffen dahin zu liefern, wäre doch schon mal ein guter Anfang.
Weiß ich nicht.
Ja, man weiß nicht, was das dann wiederum für
und ob das
mit der eigentlich dann ja doch vielleicht nicht ganz so schlechten neuen Machtstruktur prinzipiell in diesem Bereich zu tun hat.
Und auch ob die Waffenlieferungen, die da hingehen, was damit zu tun haben und ob das wirklich...
Nee, also wahrscheinlich also, nicht unmittelbar, also, aber mittelbar ja schon.
Ja, mittelbar schon, aber das ist natürlich auch wieder dann fraglich. Genau, will man da... hat man Interesse an einem schwachen Israel? Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Gerade wenn
das
wenn
ja
man
so
das
schwierig.
Hört, was John Stewart sagt, dass nicht Israel in seiner Gänze repräsentiert. Man möchte ein sicheres, demokratisches, stabiles Israel haben, deren Menschen in Freiheit und Frieden leben können.
Ja.
Man möchte nur nicht, dass diese Leute Menschen wählen, die dann Kinder und Zivilistinnen umbringen.
Ja, Krankenhäuser bombardieren und naja.
Oh Gott.
Und vor allem, das ist ja auch ein, ich sag mal, aus pädagogischer Sicht unklug, den Rest der Terrorwelt zu zeigen, bindet euch nur doll genug in eure Community ein mit den ganzen Unschuldigen und macht Untergrundtunnel und nehmt die Kinderkrankenhäuser als Hauptquartiere.
Ja, eigentlich signalisieren sie ja genau das Gegenteil. Selbst wenn ihr das macht, werdet ihr alle
sterben. Ja, das stimmt. Aber halt auch mit Auswirkungen auf das Ansehen, auf das weltweite Ansehen bezüglich dieser Menschen.
Also was ich nicht verstehen kann, ist, was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, warum sie nicht einfach komplett alles dafür tun, dass die humanitäre Hilfe ankommt, dass Leute evakuiert werden, dass Leute Wasser und Essen...
Also, dass Israel das nicht...
Ja, dass Israel alles daran setzt, diese Menschen gut versorgt werden.
Ja.
Auch um einfach denen zu zeigen, guck mal, die Hamas früher waren die, unter denen ihr gelitten habt, jetzt sind wir hier,
und
wir sind eure Freunde.
Und wir,
vielleicht sogar, wenn man das Ziel verfolgt, das alles einzunehmen.
Ja. Na gut, okay. Danke, dass ich das kurz loswerden durfte und dass du dich darauf eingestellt hast. Dann habe ich noch eine andere Sache aus dem Leben.
Okay.
Man könnte sie auch in Gaza umsetzen, sage ich jetzt mal. Oder auch da hat man sicherlich Verständnis dafür. Da hat auch eine ganz andere Bewandtnis, muss man sagen. Wir leben im metrischen System. Wir wissen ziemlich genau, wie lang Meter ist. Wir haben eine ganz klare Vorstellung, wie lang Kilometer ist. Wir haben eine klare Vorstellung, wie schwer ein Kilogramm ist oder 100 Gramm. Gibt es immer so ganz klare Vorstellungen.
Ja.
Auch wenn wir es vielleicht nicht so sehen können wie ein Kilometer oder 10 oder 100. Auch bei 100 Kilometer durch Erfahrung haben wir da eine klare Vorstellung, wie lange es mit dem Auto dauert oder mit dem Bahn oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Kann man so eine grobe Idee. Was man gar nicht hat, ich schließe von mir auf alle anderen, eine Vorstellung von Flächenmaß. Alles, was über Quadratkilometer hinausgeht, ist für mich, sind es einfach irgendwelche Zahlen ohne Bedeutung. Hektar.
Mhm.
Hast du eine Ahnung, wie groß 10 Hektar sind?
Ich habe das tatsächlich mal extra nachgeschlagen, um das zu haben.
Und hat das funktioniert? Also hat das nachhaltig funktioniert?
Nicht nachhaltig.
Okay. Für den Moment bestimmt. Aber wenn ich dir jetzt sage, hier, ich habe...
10 Hektar Land.
Ich habe neulich 10 Hektar Land gesehen. Wie viel ist das?
Klassischer Satz mit Hektar. Habe ich gesehen.
Bin ich dran vorbeigefahren, drüber weggejoggt. Keine Ahnung, wie viel ein fucking Hektar ist.
Mehr als ein Quadratkilometer, würde ich sagen.
Nicht mal das, oder? Weiß ich, aber kann sein.
Ein Hektar ist groß. Oder ein halber Quadratkilometer, ein Kilometer, Quadratkilometer.
Ich vermute, dass ein Hektar gar nicht so wahnsinnig groß ist, weil ich bin darauf gekommen, vor längerer Zeit, als wir gutes Wetter hatten, war ich im Eppendorfer Park.
Ja.
Der ist jetzt nicht klein, aber überschaubar.
Ja.
Und ich habe nachgelesen, der hat, nicht drauf festnageln, aber ich meine, irgendwas so um die irgendwas zwischen 4 und 6 Hektar.
Ah ja.
Und hätte ich gedacht, 4 bis 6 Hektar müsste mehr sein.
Also ein Quadratkilometer sind 1000 mal 1000.
Ja.
1000 mal 1000 Meter.
Ja. Einmal ein Kilometer.
Das ist schon ziemlich viel.
Das ist ziemlich viel. Ich glaube, ein Hektar ist deutlich kleiner als ein Quadratkilometer.
Hektar klingt halt so viel. 10 Hektar.
Ja.
Ja, habe ich auch, kann ich nichts mehr anfangen.
Aber ist das nicht erstaunlich?
Ich habe auch das Gefühl, dass Hektar eigentlich nicht wirklich eine Einheit ist, die man benutzt.
Außerhalb der Landwirtschaft vielleicht.
Ja. Und warum benutzen die nicht Quadratkilometer?
Weil das vielleicht viel zu groß ist für das, was sie da
sagen wollen. 0,02 Quadratkilometer.
Ja, Hektar, das ist doch seltsam.
Und Hektar müsste doch eigentlich auch, weil es eine Fläche ist, eine Quadratgeschichte sein.
Mhm.
Also ein Hektar muss sich ja aus zwei Längen errechnen.
Ja, und ich nehme mal an, beide Längen sind gleich lang. Wie bei einem.
Kann ja auch ein Rechteck sein. Wenn du jetzt ein so einen langen Streifen hast.
Aber ist das sinnvoll, wenn man damit einfach ein allgemeines Flächenmaß geben möchte?
Naja, du würdest ja auch sagen, wenn das 18 Quadratkilometer sind, muss es auch kein Quadrat sein.
Das stimmt. Das stimmt. Klar.
Mhm. Und
kann ja auch ein halbes Hektar mal 2 Hektar lang sein. Also.
Hä, aber wenn dir der Kilometer zu groß ist, nimm doch Meter. Das ist ein Quadratmeter.
Das
ist so wie in der Wohnung.
Eine extrem naheliegend.
Also ist der Hektar vielleicht, füllt ja das in der Mitte, weil du sagst, ey, das sind halt...
Aber es ist ja Quatsch, es gibt ja gar keine Mitte.
800 Quadratmeter ist ja okay, kannst du doch sagen. Und 1000 Quadratmeter sind schon ein Quadratkilometer.
Aber es führt ja, also es ist doch irrelevant, also ich habe es noch nicht geguckt, aber angenommen, ein Hektar sind 450 Quadratmeter, random. Dann hat man ja keinen Gewinn davon, ein Hektar zu sagen, statt 450 Quadratmeter.
Ja, das stimmt. Wie viel ist denn jetzt ein Hektar?
Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter.
Also 10 Quadratkilometer.
Ja.
Ist das richtig?
Nee.
Bei diesen Umrechnungen habe ich immer Probleme. Gerade beim Quadrat.
Hektar in Quadratkilometer. Ein Hektar sind 0,01 Quadratkilometer. Also deutlich kleiner. 0,01 Quadratkilometer.
Aber 10.000 Quadratmeter?
Stand da gerade, ja.
Dann ist alles, was ich... Also hör mal auf mit Einheiten. Sobald das, sobald eine Potenz dazu kommt, bin ich raus. Ich habe wirklich... Mein Gehirn hat wirklich Probleme damit, mit diesen ganzen Größenordnungen. Ich habe mit den einfachsten Umrechnungen häufig Probleme, wenn ich verhau mich häufig um eine Null.
Ja, ich ich kann, vielleicht hilft dir das, ein Hektar sind 107.639 Quadratfuß.
Also ein Hektar beschreibt eine sehr große Fläche. Das kann beispielsweise ein Mais- oder ein großes Fußballfeld sein. Eine Fläche von einem Hektar entspricht einer Größe von 10.000 Quadratmeter. Eine viereckige Fläche mit einer Länge von 100 Metern und einer Breite ergibt also zum Beispiel ein Hektar. Guck mal, 100 mal 100 Meter, das ist halt das Ding, ne? Einmal ein Meter sind ein Quadratmeter, aber 100 mal 100 Meter sind schon 10.000 Quadratmeter.
Ja.
Weil es ja miteinander multipliziert wird. Das ist halt das Ding von Quadrat.
Wie damals bei Corona.
Ah. Ja, ich vermute, dass es einfach für sehr große Sachen benutzt wird.
Und dann gibt es ja noch Acre.
Ja. Acre. Ist das dasselbe wie ein Hektar vielleicht?
Nee. Habe ich auch gerade hier eingegeben. Ein Acre, A-C-R-E, sind 4046,86 Quadratmeter.
Also weniger als ein Hektar.
Kleiner, deutlich kleiner als ein Hektar.
Weniger als die Hälfte.
Ja.
Von einem Hektar. Ja, man kann halt auch so schlecht halbieren. Was ist denn die Hälfte von der Quadratsumme? Also du musst ja beide Längen halbieren, um wirklich zu halbieren.
Mhm.
Und das ist echt schon, also das ist in mehr als einer Dimension denken ist nicht meins.
Nee. Finde ich auch nicht gut.
Eindimensionales Denken. Die beleuchteten Brüder finden das gut.
Ja. Also wir haben in dieser Folge diverse Dinge, also über diverse Dinge gelernt, dass wir sie gut oder nicht gut finden.
Mhm.
Wir finden Flächenmaße nicht gut. Und
Gewürzketchup auch, ne?
Und Genozid. Das sind drei Dinge, die die beleuchteten Brüder nicht gut finden.
Weil unterschiedlicher, ja, in unterschiedlichen Graden.
Und Ulf Poschardt finden wir auch nicht gut.
Nein.
Wir finden QR-Codes gut.
Mhm.
Bluetooth.
Ja, nutzen wir.
Nutzen wir. Ob wir Subway-Shirts gut finden oder nicht, ist unklar. Jetzt können wir nicht so genau. Die Schokolollis für die Milch finden wir nicht gut. Nicht
so gut. Wir haben schon mal den einen oder anderen Mexikaner getrunken, das war gut.
Handwärmer, Mixed Feelings, würde ich mal sagen.
Wie sollte die Folge heißen? Was hast du vorhin gesagt? Flecken fressen? Nee, was?
Alles über Flecken fressen finde ich ganz gut. Oh, übrigens, ich würde so gerne, das machen wir gleich, außerhalb des Podcasts und auch ohne das zu filmen, sondern einfach nur du und ich als Freunde Spaß. Ich würde mit dir gerne die Whitney Houston Challenge machen. Kennst du die?
Nein.
Die klingt noch lustiger, als sie ist, aber sie ist erstaunlich schwer. Nämlich der Song I Will Always Love You.
Ja.
Bekannt aus Bodyguard.
Ja.
Da,
Kevin Costner.
Das ist ja ein sehr langes Intro, erst musikalisch, dann ganz ruhig die erste Strophe. Und bevor das erste Mal kommt so ein Schlagzeug.
Ja.
So ein Puff. Und es ist völlig aus dem Takt raus. Und die Whitney Houston Challenge ist, das zu hören, bevor der Refrain losgeht und dann genau im richtigen Moment zu machen. Oh Gott, Entschuldigung, wenn das gerade sehr laut war.
Yeah.
Ich habe auf den Tisch geklopft. Das möchte ich gerne mit dir machen.
Okay.
Ich kann es nicht. Kann ich jetzt schon
du hast sagen. Es schon mal probiert?
Ich habe schon oft probiert. Es gibt ganze Videozusammenschnitte, minutenlang, wie Leute das versuchen und dann immer so mit The Drummer, also eine ganze Band so nacheinander durch. Drummer tries, Singer tries, Bassist tries. Und die meisten kriegen es nicht hin.
Okay.
Ist nicht leicht. Das machen wir gleich. Davon werden wir nicht berichten, weil das ist nicht berichtenswert. Aber wir werden Spaß haben. Freut euch für uns. Wir freuen uns für euch, dass ihr uns entdeckt habt und hört. Weil das hilft euch ja beim Klarkommen und der guten Laune. Und dann kommt mal kurz der Nahostkonflikt um die Ecke und am Ende sind wir dann doch wieder da, wo wir mal angefangen haben. Mit der großen Klammer. Wir sind die Meister der Klammern. Hast du noch was?
Ja, Jugendwörter hatten wir noch.
Jugendwörter finden wir gut, teilweise.
Manche.
Aber das Grundprinzip Jugendwort gefällt mir ehrlicherweise gut. Nicht nur, weil es immer ein wiederkehrendes Highlight für unseren Podcast ist, sondern auch, weil ich die Beschäftigung mit der Thematik gut finde. Allgemein. Also, danke Jugendliche. Hört uns. Listen to us. Rede.
Von der mittleren Generation könnt ihr noch was hören. Reden, lernen.
Reden, lernen, hören. Sind wir die mittlere Generation?
Ja, wir sind die mittlere Generation.
Ist das ein Begriff?
Nö.
Nö.
Bisher noch nicht.
Wir sind tough und goon jetzt auf Loki und sagen, okay, Garmin. Gehabt euch wohl!